Ey, Shep, was ist ein 0,1 plus 0,2?
In der 0,3 natürlich.
Ist es das? Weil wenn ich halt nämlich hier in meine JavaScript-Konsole eintippe, dann kommt das nicht raus.
Wir können da auch in unserem Community-Slack eine Fokus-Management-Hilfegruppe aufmachen.
Ich wollte es gerade sagen, Selbsthilfegruppe.
Ja. Oder uns gute Tipps geben.
Du bist der erste vernünftige Mensch, den ich jetzt irgendwie seit Monaten treffe, der sagt, ey, guck mal, wir haben jetzt hier Computer, die haben diese ganzen extra CPU-Kerne und die werden nicht mehr schneller, die werden nur mehr, also lass doch mal irgendwie Arbeit dahin verlagern. Dem stimmen alle zu, wenn ich denen das sage, machen tut's trotzdem keiner, du bist der erste Vernünftige.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für eure Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Managed Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern. Und Mittwald hat mit dem MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich, unter uns Nerds. Sachen anklicken in einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's auch die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Revision 686. Wir sind heute zu zweit. Da hätten wir zum einen den Peter. Hallo.
Moin, moin.
Ich bin der Shep und wir haben gedacht, wir setzen uns mal wieder nach längerer Zeit zusammen und lassen Revue passieren, was die Browser so in den letzten Wochen und Monaten teilweise nur in ihren Previews eingebaut haben, aber manchmal auch eben stable rausgekommen ist. So wie wir es eben schon ein paar Mal gemacht haben. So, ne?
Ja, und ausnahmsweise mal nicht ausschließlich als Exegese der Safari-Release-Notes, sondern wir haben auch ein bisschen beim Firefox geguckt, was der so die letzten zwei, drei Versionen getan hat.
Genau, bei Chrome haben wir auch geschaut, aber irgendwie finde ich, ja, hält sich so, die machen auch schon vieles, aber irgendwie geht das so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit, oder?
Ja, ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall. Das geht halt so ein bisschen über. Also du schwimmst halt permanent in dieser Chrome-Propaganda.
Mhm.
Und deswegen ist das halt irgendwie nicht wirklich newsworthy, ist so mein Eindruck.
Mhm.
Und es ist halt irgendwie so eine Art irgendwie so zweite Realitätsebene. Also weil, wenn du in einer Welt bist, wo du halt nur Chrome supporten musst, weil du irgendwie interne Anwendung baust oder sowas, dann hast du das ja eh alles. Und weil das halt nicht wenige sind, reden die eh ständig drüber. Und das ist halt einfach so gesetzt, aber hingegen jetzt mal so zu sehen, ah, guck mal, das geht jetzt auch in Safari und jetzt kann ich es halt überall benutzen, das ist halt mal tatsächlich eine Neuerung.
Ja, es kann sein, dass es tatsächlich so ist, dass man sich erstmal nicht drüber freut und so die Augen zuhält oder die Ohren und dann so lalala macht und so lange wartet, bis dann, okay, jetzt ist noch ein zweiter Browser am Start, vielleicht kommt das jetzt. Genau, wir können ja mal starten mit was Kleinem. Also das hat der Chrome schon ziemlich lange drin und jetzt hat der letzte Browser auch aufgeschlossen. Und zwar der Intersection Observer wird ja mit einem Options-Objekt konfiguriert und dieses Options-Objekt kann seit einiger Zeit auch bestückt werden mit einer Scroll-Margin-Property. Das ist ganz praktisch. Da kann man sozusagen den beobachteten Bereich in einem Scroll-Container in den verdeckten, scrollbaren Bereich hin erweitern.
Mhm.
Und ich habe das schon benutzt, um in Bildergalerie-Slidern, in denen Bilder sind, die, wenn sie eben nicht im Viewport sind, nicht geladen werden. Also so im Prinzip ist das ein Lazy-Loading, aber das triggert halt, wenn du diese Scroll-Margin nicht hast, erst in dem Moment, wo dieses Bild eben dann in den View-Bereich geswiped wird. Und das war mir immer zu spät. Oder das ist halt auch, sagen wir mal, den Usern und den Kunden auch zu spät, wenn dann die Bilder erst aufwachen und geladen werden.
Hm.
Und mit dem Scroll Margin kann ich dann eben bewirken, dass, also kann ich das Ganze mit dem Intersection Observer beobachten und kann dann sozusagen meinen Beobachtungsbereich aus den da reingreifen in den versteckten Bereich und dann das Loading Attribute zum Beispiel ändern auf Eager, wenn ein Bild diesem erweiterten Bereich näher kommt.
Ja, und in Abgrenzung zum Root Margin ist das Ding halt der Gestalt, dass es halt Scrolling versteht, ne?
Genau.
Genau, weil den Root Margin gibt's ja schon immer und der hat auch überall funktioniert und Scroll Margin wurde dann ja irgendwann nachgerüstet.
Genau, also der Root Margin, der erweitert oder schrumpft ja sozusagen den beobachteten Bereich, aber wenn eben was in der Scroll Area drin versteckt ist, dann ist es eben dennoch nicht sichtbar. Da kannst du deinen Root Margin erweitern, wie du möchtest. Und das geht eben mit dem Scroll Margin.
Jetzt hast du gesagt, du hast das schon eingesetzt, aber erst seit kurzem geht es halt in allen Browsern. Wie hast du das, wie bist du damit umgegangen?
Naja, das degradiert ja gracefully, wie man in Denglisch sagt. Sprich, ich kann einfach diese Property in das Options-Objekt stecken und Browser, die es verstehen, können es und die anderen eben nicht.
Ja. Aber dann lädt ja das Bild bedeutend schlechter. Du könntest ja theoretisch dann ja auch einen beliebig großen Haufen an JavaScript draufschmeißen, um das irgendwie live zu tracken zum Beispiel. Also hat sich ja niemand darüber beschwert, dass die Bilder zu langsam laden, ist die Frage. Nee,
aber es liegt ja auch daran, also der Chrome war ja der erste Browser, der es unterstützt hat und es finden ja viele Navigationen auf Chrome statt und Safari kann es jetzt ja auch schon ein bisschen länger, ich weiß nicht seit wann genau. Naja, und leider guckt sich ja kaum jemand was mit dem Firefox an.
Ja.
Ich guck mal gerade ab, welcher Safari-Version das unterstützt wird. Ah ja, doch.
26.
Auch die aktuelle erst. Okay. Na gut, dann haben die da, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie auch Teil dieser Interop-Bemühungen ist, dass er so dieses einmal im Jahr einigen sich alle Browser-Maker auf ein Feature-Set, was an dem sie alle arbeiten werden, damit man eben, damit nicht alle in irgendwie an unterschiedlichen Dingen arbeitet, sondern Dinge auch fertig werden und man die benutzen kann. Könnte sein, weiß ich jetzt aber, kann ich mich nicht erinnern bei dem Ding hier.
Ja, in der Section Observer, so das Ding, was im Prinzip ziemlich nützlich wäre, aber fast nie benutzt wird. Würdest du
weiß
mit
ich
dieser Einschätzung
ist,
mitgehen?
Ich habe schon das Gefühl, dass er viel Verwendung findet, aber das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Also weil das ist einfach ein mega geiles Teil.
Na, ich habe halt das Gefühl, das wird halt verwendet immer dann, wenn es sozusagen das offensichtliche Werkzeug ist, das auf dieses Problem passt. Aber du könntest ja damit sehr, sehr viele Probleme lösen. Also jetzt in deinem Bildergalerie-Beispiel die Performance moderieren. Das kannst du ja auf viele Weisen machen. Ne? Aber in der Section Observer ist ja eigentlich so die offensichtlichste. Es ist gerade nicht sichtbar, also mach's halt nicht.
Ja.
Tät sich ja schon anbieten.
Also wo ich ihn auch benutzt habe, ist zum Beispiel, ich habe so Dummy-Elemente im DOM und dann gibt er dir ja zurück, wie viel Prozent von dem Element in dem Viewport sichtbar ist. Und dann kann ich damit zum Beispiel auch so einen Header triggern, der dann wegfährt, wenn eben dieses Dummy-Element auch zu Teilen nicht mehr sichtbar ist, weil das bedeutet dann, dass du hochgescrollt hast zum Beispiel.
Also ich,
genau, und dann, ich könnte mich natürlich auch an Scroll-Event hängen und dann quasi mir zurückgeben lassen oder auslesen, wie weit gescrollt wurde, aber mit dem Intersection-Server.
Aber warum würdest du das tun? Das ist ja völlig beknackt.
Er ist halt aufwendiger. Genau, mit dem Intersection-Observer, der pinkt dich einfach an und sagt so, hier, jetzt ist quasi so der Threshold überschritten. Oder du benutzt natürlich Scroll-Driven Animations. Geht natürlich heutzutage dann auch.
Ja, aber trotzdem, es ist halt wirklich so, dass ich so das Gefühl habe, der könnte halt viel mehr so im Dauereinsatz sein, der Intersection Observer. Ne? Weil, wie gesagt, wenn es nicht zu sehen ist, warum tust du da was? Dann könnte man sich sehr viel Performance-Optimierung einfach sparen, indem man die billigen Sachen zuerst macht. Und die billigen Sachen, die man zuerst machen könnte, wäre feststellen, würde überhaupt jemand etwas hören, wenn dieser Baum jetzt umfallen würde?
Ja.
Wenn das nicht der Fall ist, dann lässt es halt bleiben.
Genau, das machst du ja auch, haben wir in der Vorbesprechung auch gesagt, also oder wir beide machen das. Also ich habe bei mir, wenn ich Komponenten baue, die werden immer, außer ich habe so quasi so ein Opt-out, aber in der Regel sind die immer so gebaut, dass die nur initialisiert werden, wenn sie nah genug am Viewport sind.
Ja gut, du müsstest halt eben überlegen, was bedeutet initialisieren in dem Sinne. Also, das Problem mit dem Begriff der Komponente an sich ist ja auch schon, dass der so weit gefasst ist. Kann ja alles Mögliche sein, ne?
Ja, bei mir ist alles eine Komponente. Also ich mache auch nicht so hier Atom und Dings und Bums und Organismus und so. Also Komponente ist einfach in sich geschlossenes Moped, das vielleicht andere Komponenten benutzt.
Aha.
Aber egal, welche Größe.
Okay. Ja. könnte ich mir vorstellen, mitzugehen, halt so unter dem Aspekt irgendwie so. Also für mich sind das halt immer so die Chaosgrenzen. Mhm. Im Sinne von, was immer ich in den Dingern treibe, bleibt halt da drin und beeinflusst nichts anderes. Ja. Und lasse mir da drin dann halt immer relativ viel Freiheit. Und das kann halt eben auch alle möglichen Formen annehmen, die dann halt eben sowas sein können wie richtige Web-Component oder wenn ich mir den Luxus erlauben darf, so in so einer serverseitig generierten Welt zu sein, bin ich ja mittlerweile ein sehr großer Fan von dem so Legacy-Script geworden, mit so Document Current Script Parent Element. Mhm. Und dann flanscht man da einfach seine Event-Listener drauf. Das kann man dann wunderbar auch einfach mit so einem Style-Tag, mit einem Add-Scope einfach so alles in einer Datei liegen lassen. Mhm. Und wenn man das irgendwie so in sein PHP oder was integrieren kann, dann braucht man niemandem irgendwas Neues beizubringen. Ja. Und hat dann so auch so diese Chaos-Grenzen halt eben eingezogen. Mhm. Und das einzig Schwierige dabei ist halt eben, wie stimmst du halt so Standardlogik dem über? Also du würdest ja nicht jedem von diesen Dingern einzelnen Intersection Observer angedeihen lassen wollen. Da müsstest du es ja jedes Mal schreiben. Da wäre ja doof.
Naja. Ja, ich habe dafür so einen zentralen Service. Da kann ich die Elemente dann anmelden und die werden dann ja alle mit den gleichen Options dann observed.
Ja. Ja. Oder halt eben auch mehrere Intersection Observer, ne? Also das ist halt auch so ein nettes Teil, die Intersection Observer skalieren sehr gut. Ob du jetzt irgendwie einen hast oder irgendwie Zehntausende, das macht halt praktisch keinen Unterschied. Ja. Also kann man da einen pro Web-Component machen oder halt so einen zentralen Service, macht halt eben keinen Unterschied. Aber es lohnt sich vielleicht wirklich darüber nachzudenken, ob man so einen Teil nicht irgendwie bei sich einbauen kann, weil was diese ganzen Frontend-Frameworks treiben von ihrer fancy Render-Optimierung, bloß nichts Neuem austüfteln, was nicht geändert wurde. Statt Change-Tracking könnte man auch Bildschirm-Tracking machen.
Ja, aber wahrscheinlich widerspricht das so ein bisschen, also die wollen ja, glaube ich, irgendwie alles bildschirmunabhängig regeln können, oder? So ein bisschen ist da deren Philosophie, also im Grunde.
Die wollen das so regeln können. Ja. Ich meine, wir hatten ja vor kurzem die Aufnahme zu, ich habe keine Ahnung vom Veröffentlichungszeitpunkt, unserem Super React Throwdown Challenge, lass mal kurz überlegen, Neues in Browsern.
Vielleicht kommt das Release ja auch erst nach dieser hier.
Tut's tatsächlich. Also in 4 Wochen kommt dann raus, ja, wo wir über React gesprochen haben, wo ich auch diesen Punkt gemacht habe mit so, ne? Mhm. Aber die kommen halt eben aus einer philosophisch anderen Ecke, weil sie ja eben auch aus einer anderen Zeit kommen. Ja. Tatsächlich. Ne? Also die sind ja all in dem Sinne. Ja. So ein React wurde ja fundamental entworfen 2013 oder zumindest als veröffentlicht worden, entworfen wahrscheinlich viel früher. Da gab's halt keinen Intersection Observer. Da kann man ihnen der schlechten Strick draus drehen, dass sich der nicht so richtig gut in deren Welt integrieren lässt. Mhm. Ist aber trotzdem doof, dass man das nicht nutzt.
Naja, klar.
Als ich früher Computerspiele gemoddet habe, war so die goldene Regel. Was du nicht siehst, renderst du nicht.
Naja, klar, die machen das ja eh mit diesem Level of Detail Ansätzen und so, ne? Oder hier bei Unreal Engine mit hier Nanite, das ist ja auch so letztlich so ein
Unreal richtig krasses. Unreal Engine mit Nanite, Kollege, ich rede von irgendwie so Half-Life.
Naja, aber die haben auch Level of Detail Sachen gemacht. Wenn irgendwas ganz weit weg war, also wenn es verdeckt war, wurde es nicht gerendert. Und wenn es ganz weit weg war, dann wurden halt nur 3 Polygone gerendert. Und je näher das kam, desto mehr Polygone gab es dann.
Ja, genau. Ich würde halt gerne so Web-Tag auf das Niveau bringen. Auf so das Niveau von der Quake 2 Engine. Weißt du?
Ja.
So, dass du zumindest irgendwie sagst, Sachen, die nicht sichtbar sind, rendere ich nicht. Und Level of Detail wäre ja eventuell tatsächlich auch ein interessantes Ding. Wenn es halt um so Sachen geht wie, es updatet sich Content und du willst den nicht irgendwie rendern, weil er ja außerhalb vom Viewport ist, aber vielleicht willst du ihn ja findbar machen mit Control F, ne? Dass du dann sozusagen Level of Detail da anbringst.
Ja. Ja, oder ich meine, es gibt ja auch so Konzepte wie, also dass so Spiele, die haben ja auch Variable Resolution, also dass die quasi, oder dass bestimmte Sachen mit 60 Frames pro Sekunde animiert werden, also geupdatet werden sozusagen, und dann andere Dinge wie vielleicht Spiegelung im Wasser oder Wolken, die im Hintergrund langziehen, die werden halt nur mit der halben Rate aktualisiert. Also solche Ansätze kannst du ja theoretisch auch im Web fahren. Ne?
Wie?
Naja, indem du sagst, diese Teile meiner UI stehen wahrscheinlich oder sind im Fokus der Benutzer und andere sind eher Beiwerk. Und die müssen auch aktualisiert werden, aber vielleicht nur mit halber Geschwindigkeit zum Beispiel.
Was meinst Geschwindigkeit in dem Fall?
Update-Frequenz.
Das checke ich nicht ganz, weil du hast eine fixe Framerate. Und es gibt irgendwie ein Update von irgendeiner Art von UI-Zustand. Aus der Framework-Perspektive kommend, kannst du jetzt ja nicht per se feststellen, ob du jetzt Fokus bist oder nicht.
Nee, das müsstest du dann natürlich konzeptionell schon vorher wissen, ne? Also, dass du irgendwie, wenn du, keine Ahnung, ein Datengrid in der Mitte hast, dann ist das wahrscheinlich, steht das stärker im Fokus als, weiß ich nicht, was könnte an den Marginalspalten links und rechts irgendwie noch sein? Also, oder dass man eben auch im Grid vielleicht bestimmte Dinge hat, die häufiger aktualisiert werden als bestimmte Unterelemente.
Ich kann mir das mal noch nicht so recht vorstellen. Wir müssten das tüfteln wir mal bei Zeiten irgendwie aus, wenn das Mikro mal aus ist. Aber so generell den Ansatz könnte man ja prinzipiell mal fahren, und das sollte man vielleicht mal gucken, ob man da nicht in der Vergangenheit was Spannendes zu findet. Ja. Okay, machen wir auf den Intersection Server den Deckel drauf?
Ja, machen wir.
Okay, cool. Der kann also jetzt Scroll Margin. Ey, Shep, was ist ein 0,1 plus 0,2?
In der 0,3 natürlich.
Ist es das? Weil wenn ich halt nämlich hier in meine JavaScript-Konsole eintippe, dann kommt das nicht raus.
Ja, das ist ja dieses, einer der bekannten JavaScript-Fuck-Ups, ne? Oder Oddities.
Ich glaube nicht, dass das was mit JavaScript zu tun hat oder ein Fuck-Up ist, tatsächlich. Also, was da rauskommt, ist nicht 0,3, sondern eine Zahl, die minimal größer ist als 0,3. So, und der Grund, warum das so ist, liegt halt einfach daran, dass das Zahlenformat, das JavaScript und ja viele andere Programmiersprachen auch verwenden, das repräsentiert ja keine Zahlen im Sinne von so Zahlen, wie wir die jetzt erleben, sondern das sind ja immer so quasi, es sind ja praktisch immer Intervalle.
Ja.
Also die Art und Weise, wie es funktioniert ist, wir haben ein Bit von Vorzeichen, dann haben wir irgendwas hoch irgendwas anderes, vereinfacht gesprochen, und dank ein bisschen Bastelei und Kreativität kriegt man es damit hin, mit relativ wenig Bits Zahlenbereiche zu repräsentieren, mit dem Trade-off, dass es halt bei sehr kleinen und sehr großen Zahlen Präzisionsverluste gibt. Deswegen gibt es halt so einen maximalen sicheren Integer. Wenn man da eins drauf addiert, dann kommt halt die gleiche Zahl wieder raus, weil halt eben dieser Intervall, der noch repräsentiert werden kann, größer ist als 1.
Mhm.
So. Und da bedeutet halt eben, sowas wie 0,1 und 0,2 wird nicht exakt repräsentiert. Und wenn ich dann hingehe und ich addiere das, kommt halt korrekterweise einen Wert raus, der halt nicht exakt 0,3 ist.
Mhm. Da wird dann wahrscheinlich auf das nächste Intervall quasi gerundet, kann man sagen, intern oder gegangen. Also weil es ist auf jeden Fall immer falsch, und sozusagen das Intervall, das dir am nächsten kommt.
Ich weiß nicht, ob man das als falsch bezeichnen kann. Weil, wie gesagt, der Punkt ist tatsächlich der, dass das, was die Floating-Point-Zahlen da repräsentieren, das hat halt nur eine sehr mittelbare Beziehung zu dem, was wir als Zahlen verstehen. Also jede Zahl, die du da hast, ist immer ein Intervall.
Ja.
Und der Intervall ist gegebenenfalls so klein, dass dir das egal ist. Aber halt eben bei 0,1 plus 0,2 summiert es sich halt in der Gestalt auf, dass du halt am Ende feststellst, okay, das ist jetzt wirklich ein nicht insignifikanter Intervall. Dann wird das halt eben tatsächlich beobachtbar. Ne? Ich meine, in den Floating Points, Floating-Point-Dingern, da sind ja so Aspekte drin, die ja man meistens ignoriert. Also ich meine zum Beispiel das Vorhandensein von dem Vorzeichen-Bit bedeutet ja, dass es minus 0 gibt.
Mhm.
Ja? Und das ist ja tatsächlich streng genommen, wenn man jetzt wirklich die Bits vergleicht, was anderes als 0.
Mhm.
Trotzdem, wenn du in JavaScript minus 0 gleich 0 machst, sagt er dir trotzdem true, weil man muss da halt eben so ein bisschen...
Da haben sie dran gedacht, ja.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie auch nicht falsch, würde ich mal behaupten.
Mhm.
So. Okay, also 0,1 plus 0,2 haben wir festgestellt, ist, sagen wir mal, ein Wert, der relativ nah an 0,3 dran ist, aber nicht 0,3 jetzt irgendwie selber ist. Ne?
Mhm.
Okay, cool. Und normalerweise ist es halt eben kein Problem. Wir haben halt eben diese Intervalle, und das ist halt, ich meine, das ist uns allen irgendwie so ein bisschen gewahr. Was man aber jetzt tatsächlich machen kann bei Additionen, ist tatsächlich die auf eine Weise ausführen, dass man sozusagen nicht einen sich immer größer aufbauenden Fehler hat.
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel sowas mache wie 0,1 plus 0,2 plus 0,3, nehme ich ja sozusagen auf die Addition von 0,3 den Fehler mit, der sich ergeben hat durch 0,1 plus 0,2. Jetzt habe ich es auch Fehler genannt, aber es fühlt sich halt eben an wie ein Fehler.
Ja, ich kenne das immer so, dass man dann irgendwie sowas macht, dass man es erstmal sozusagen mit beides mit 10 multipliziert, addiert und dann wieder durch 10 teilt. Dann müsste es doch passen, oder?
Dann würde das in dem konkreten Fall tatsächlich passen, aber du hast natürlich andere Probleme, wenn du zum Beispiel jetzt, in dem Beispiel operieren wir jetzt mit sehr kleinen Zahlen, ne?
Ja.
Aber du würdest ja in das gleiche Präzisionsverlustproblem bei sehr großen Zahlen reinlaufen, ne?
Ja.
Wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwie maximalen Integer plus 7 minus 10, würdest du ja erwarten, bei einem bestimmten Wert anzukommen, Und du würdest halt da eben nicht ankommen, weil du dich halt eben mit dem initialen plus 7 in den Bereich des nicht mehr exakt repräsentierbaren begeben hast.
Mhm.
Und von dem nicht exakt repräsentierbaren dann wieder 10 abzuziehen, da landest du halt Gott weiß wo.
Ja. Das ist aber natürlich ein großes Problem bei so, weiß ich nicht, Banken und Co. Ne? Finanzsektor.
Ach, weiß ich nicht.
Na, dass das du kann keine verlässlichen Rechenergebnisse hast. Also deswegen ja, soll gut, man ja auch Währung... Aber die machst
du nicht mit JavaScript.
Hä?
Das machst du ja nicht mit JavaScript.
Aber heutzutage macht man doch alles mit JavaScript.
Ja, wenn man Lack gesoffen hat, aber nicht normal.
Mhm. Aber theoretisch trifft das ja auf PHP und Co. auch zu, oder?
Das trifft auf alles zu, was diesen Sprachstandard verwendet. Das sind eigentlich alle Sprachen. Es ist halt das IEEE, hast du nicht gesehen, ja. 7, weiß die Zahl gerade nicht im Kopf. Aber der Punkt ist halt eben, man kann tatsächlich eine generalisierte Variante von deinem mit 10 Multiplizier-Trick machen.
Mhm.
Das ist dann sehr viel mehr sophisticated, als man halt eben mit 10 multiplizieren, weil halt eben, ne, man muss das halt eben alles berücksichtigen und es muss halt eben tatsächlich auf der Bits- und Bytes-Ebene operieren und es muss halt eben mit diesem komischen Zahlenstandard klarkommen. Aber das gibt's halt eben tatsächlich in JavaScript jetzt. Also es gibt MathSumPrecise. Was du machen kannst, ist iterierbares Objekt aus Zahlen einstecken. Mhm. Und da wendet der genau die generalisierte Variante von deinem Mal-10-Trick an und macht dir halt eben dann eine präzise Summe daraus.
Mhm.
Also nur zum Vergleich, machst du irgendwie 0,1 plus 0,2 plus 0,3. In JavaScript nimmst du halt den Fehler aus der initialen Addition von den ersten beiden Werten mit auf das 0,3 und kommst dann irgendwie raus bei 0,6000, hast du nicht gesehen.
Mhm.
Da hast du dann also diesen Fehler drin.
Ja.
Und MathSumPrecise kriegt die halt eben aufaddiert, sodass da 0,6 rauskommt.
Ja, cool.
Und das ist eigentlich ein Set, das existiert meines Wissens zurzeit aktuell nur in Firefox,
ja.
Aber wird wohl, also geht im Moment sehr schnell durch den durchs ECMAScript-Komitee durch und dürfte nicht lange dauern, bis es halt in den ganzen übrigen Browsern auch landet, weil es ja am Ende tatsächlich bloß Zahlen addieren ist.
Mhm.
Ja. Wichtig ist halt nur, das eliminiert halt diesen aufsammelnden Fehler, wenn man halt irgendwie A plus B plus C macht, ne? Weil ich meine, A plus B plus C ist halt tatsächlich, da würdest du normalerweise sagen, C plus B plus A macht das gleiche Ergebnis. Aber in Floating Point gilt das halt eben nicht, weil durch diese Verluste bei der Präzision da halt eben unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Und alles, was es halt eben tatsächlich macht, ist A plus B plus C in die Form überführen, die man auch erwarten würde. Sprich, egal in welcher Reihenfolge ich das mache, kriege ich da dieses gleiche Ergebnis mhm. raus. Was jetzt bizarr klingt, aber ist halt eben tatsächlich relevant.
Und warum heißt das nicht math.sum einfach? Also ist das schon wieder durch irgendein, weiß ich nicht, JavaScript-Framework belegt gewesen? Oder will man damit irgendwie nochmal, weil math.sum gibt es doch auch nicht, oder?
Meines Erachtens gibt's das nicht. Ich habe tatsächlich mir jetzt nicht überlegt, warum das so heißt.
Okay, nee, ich dachte, du weißt das vielleicht. Ist auch nicht schlimm. Dann geht die Frage an unsere Hörenden. Vielleicht wisst ihr es.
Wieso geht die nicht an mich? Ich bin schon auf dem GitHub.
Ah ja, sehr gut.
Warte mal, scroll. Naming. MathSum is the obvious name. Aha, aber es ist nicht offensichtlich, dass das ein anderer und auch langsamerer Algorithmus als naives Aufsummieren ist.
Ah ja, okay. Also einfach, um das nochmal quasi deutlich hervorzuheben, ja.
Genau, weil normales Aufsummieren, also math.sum, würde ich sagen, wäre jetzt auch keine verkehrte Idee, aber das wäre dann äquivalent zu diesem klassischen Reduce A plus B mhm. Pattern.
Ja. Alles klar. Ja, cool. Gute Sache.
Ja, ist halt nett. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich das irgendwie unbedingt jetzt brauchen würde.
Mhm.
So direkt.
Ja, doch. Also ich meine, ich kann mir auch so Fälle vorstellen, wie du hast einen Online-Shop und du kriegst vielleicht aus einer API dann, keine Ahnung, nur die einzelnen Produkte und willst dann die Gesamtsumme auch noch anzeigen. Und dann ist es ja auch schon, also klar, du könntest dann sagen, so hier API, Mensch, warum gibst du mir nicht ja auch die Total-Sum zurück? Aber du kannst es ja auch einfach zusammen addieren, kleinseitig, und man rundet dann im Falle von, wenn man eine Währung anzeigt, ja meistens dann auch nochmal. Also das würde man jetzt hier gar nicht merken, aber trotzdem. Also.
Und vor allen Dingen würdest du ja in den Währungsuntereinheiten einfach arbeiten, um den Problem aus dem Weg zu gehen. Also du würdest da ja, weil du ja weißt, an welchem Ende der Limitierungen du arbeitest, würdest du ja tatsächlich mit diesem mal 10 Pattern oder mal 100 Pattern in dem Fall arbeiten, weil es ja keinen Grund dafür gibt. Also im Prinzip ist ja die Formatierung von Dollars oder Euros mit Centbeträgen hinten dran letztlich ja komplett irrelevant für jeden Geschäftsprozess, außer dem, ich muss das am Ende irgendwie anzeigen oder ausdrucken.
Ja.
Und für die interne Verrechnung mit Cents zu arbeiten oder was immer du als Währung da hast, ist ja eigentlich nur sinnvoll, macht ja alles nur viel einfacher. Also das würde ich tatsächlich da nicht machen. Ich würde das halt eben sagen, wenn du wirklich mit Floating Point arbeiten musst, weil du irgendwie WSIcke, Animationen machst, ne, irgendwie ganz viele Vektoren da irgendwie jonglieren musst und die müssen halt Floating Points sein. Und aus irgendwelchen Gründen machst du Animationen, aber dir ist die Performance nicht so wichtig. Ne? Dann wäre das halt was.
Ja.
Also ich meine, dieses diese Floating Point Unpräzisheiten sind ja dafür verantwortlich, dass unsere Freunde von der künstlichen Intelligenz jedes Mal eine unterschiedliche Antwort geben, wenn du die was fragst.
Ja.
Weil die halt eben durch ihre Parallelisierung, wenn sie A plus B plus C machen und weil sie halt eben Floating Point machen, dann macht das halt eben Unterschied, dass A plus B plus C und C plus B plus A nicht notwendigerweise oder überhaupt unter irgendwelchen Umständen das gleiche ist.
Ja.
Also ich weiß ja, es ist halt irgendwie so ein Ding, so irgendwie, das klingt irgendwie cool und sinnvoll und nützlich, aber braucht das jetzt wirklich, braucht das wirklich Max Mütze und im Alltag? Kommt halt stark drauf an. Ich würde tatsächlich sagen, wenn man das braucht, als ganz normaler Mensch, der einfach nur jetzt wirklich ein Shop-UI baut, ist wahrscheinlich was schiefgegangen vorher. Dann ist es gut, dass man es reparieren kann, aber eigentlich stinkt der Fisch dann woanders her.
Ja. Ich habe noch, mir fiel zu dem Thema auch noch ein schöner Vortrag von, der ist schon ein paar Jahre alt, von der Sarah Dayan. False Programmers Believe About Money. Den fand ich ganz cool. Die arbeitet auch an so einer, an so einem JavaScript, an so einer JavaScript Library, die eben extra dafür da ist, mit so Geldbeträgen zu rechnen und so.
Mhm.
Und genau, war ist ganz interessant.
Ja, ich würde mal sagen, ich schmeiße in die Kiste auch noch mal was rein. Mal kurz gucken hier. Auch noch ein YouTube-Video. Weil YouTube-Videos, die einem Floating Point erklären, gibt's wie Sand am Meer.
Ja.
Aber das ist ganz nett, weil einen das sozusagen durch den Discovery-Prozess durchführt. Also der erzählt so, wenn du jetzt vor der Aufgabe stündest, ein Zahlenformat zu erfinden, das genau die gleichen, sagen wir mal, Features hat, wie jetzt irgendwie das IEEE-Ding, dann würdest du erst das erfinden, würdest in die Limitierung reinlaufen, erst das erfinden, dann würdest du in die Limitierung reinlaufen, dann würdest du das daran bauen, dann würdest du feststellen, das funktioniert nicht mehr, sodass du am Ende genau da ankommst. Das finde ich tatsächlich ganz nett, um so das nachzuvollziehen.
Ja.
Und dann hatte ich noch was anderes, da muss ich mich jetzt natürlich an irgendwie die Schlagworte erinnern. Aber das werde ich wahrscheinlich erstmal auf der Stelle nicht wiederfinden. Nee, tue ich natürlich nicht. Aber eine sehr schöne alternative Erklärung, wie man, ach nee, da ist es ja, aha, noch offen in meinem Tabwald, wie man Floating Point versteht, so anders, als es halt normalerweise erklärt ist. Normalerweise ist es tatsächlich erklärt mit Bit für die Null und dann irgendwas hoch irgendwas anderes.
Ja.
Und das stimmt, das ist so, wie es funktioniert. Aber der Kollege erklärt das anders.
Mhm.
Und das ist dann sozusagen etwas näher an, das hilft eher beim Denken darüber nach, wenn man jetzt so ein Bitmuster sieht, was bedeutet das denn?
Ja.
Da muss man halt irgendwie verstehen, als in einem definierten Window von bis gibt's einen Offset in diesem Window und das ist eine Zahl.
Ja. Und das ist nicht so lang, der Artikel, und mit sehr schöner Visualisierung.
Ansatz. Ja. Schöne Visualisierung und mittlerweile hat er auch sein Problem mit den Formatierungen der Matheformeln da geregelt. Mhm. Das war letzte Woche noch kaputt.
Okay. Schön. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt dann MathML benutzt, was ja jetzt auch in den Browsern allen unterstützt wird seit einem halben Jahr.
Also das, was ich da gesehen habe an Syntax-Trümmern, war kein MathML letzte Woche.
Okay,
macht aber nichts. Auf jeden Fall klassischer Fall von nett, gut, dass wir das haben.
Ja.
Und die Leute, die wieder rumjammern, dass sie irgendwie 7 Gigabyte Node-Modules brauchen, weil JavaScript keine Standardbibliothek hatte, die sollen einfach mal kacken gehen. Ja.
Das entspannt ja sowieso. Genau, dann hast du jetzt was rausgefischt, wo ich überhaupt keinen Schimmer von habe und was sich aber irgendwie interessant anhört und deswegen, ich bin gespannt.
Ja. Resource Management, ne?
Mhm.
Hast du schon mal mit JavaScript Memory Management gebimsel rumgefummelt mit Weak Refs und Finalizations und ähnlichem Krempel?
Nee, also ich arbeite mit Weak Sets und Weak Maps. Also wenn ich.
Damit du das nicht machen musst, ne?
Ja, vielleicht auch. Ich meine, ich habe ja so klassische MPA-Projekte. Das heißt, ich habe sowieso so ein Projekttyp, wo ich nicht so unter Memory Leaks leide. weil einfach immer Garbage collected wird mit der nächsten Navigation. Aber dennoch, genau, nutze ich das, wenn's geht. Genau, immer kann man es ja nicht benutzen. Also es gibt ja manche solche Dinge, wo das eben, also zum Beispiel, wenn man, glaube ich, drüber iterieren will, dann kann man es nicht machen, ne? Meine ich. Also wenn du so irgendwie Entries haben willst von der Map oder einem Set, dann geht das ja nur, wenn du nicht ein Week irgendwas hast.
Richtig, beziehungsweise das widerspricht sich ja.
Genau, da muss
du
ich.
Du willst ja, wenn du ein Weak-Dings haben willst, musst du ja sozusagen der JavaScript-Engine die Möglichkeit bieten, jederzeit die Welt anzuhalten und Garbage Collection zu machen. Und das könnte ja in Mitte deiner Iteration sein, also ja. Ist das inkompatibel.
Ja, genau. Genau, da muss ich suche auch nochmal einen Vortrag raus, den ich mal gesehen habe, den ich gut fand zu dem Thema. Aber das andere, was du, also Weakrefs, habe ich noch nicht benutzt.
Ja.
Und auch alles andere nicht.
Genau, also die Idee dahinter ist im Prinzip die, und der Grund auch, warum du ja deine Weak Maps und Weak Sets und ähnliches verwendest, ist ja, du musst irgendwo Daten vorrätig halten, Weak Set irgendwie, das und das habe ich schon gesehen, und Weak Map, ich ordne jetzt zum Beispiel diesem DOM-Knoten irgendwelche Daten zu, dererlei Kram, und das Problem ist ja, sobald man das macht mit irgendwelchen normalen Datenstrukturen, hält man ja eine Referenz auf diese Datenstrukturen, die Garbage Collection kann nicht mehr hingehen und die sammelt das Zeug dann halt irgendwann ein. Oder jedenfalls macht sie das halt eben, wenn du die ganzen Weak-Dinger verwendest.
Mhm.
Oder es ist halt einfach nur eine Möglichkeit, die Garbage-Collection-Sachen machen zu lassen.
Ja.
So, jetzt ist das ja so, das ist ja ein Prozess, der ist ja, also deterministisch würde ich ihn jetzt nicht nennen. Jedenfalls nicht individuell erfahrbar deterministisch, weil irgendwann kommt die Garbage-Collection vielleicht vorbei und killt dein Objekt. Und du kannst halt mit einer Finalization Registry im Prinzip so eine Art On-Garbage-Collection-Callback auf ein Objekt setzen, wenn du willst. Aber das ist halt irgendwie alles so ein bisschen random. Und das ist halt für diesen Use Case einfach nur, ich will die Garbage Collection nicht fertig machen, ganz sinnvoll. Aber eine Ressource kann ja auch was anderes sein als einfach nur ein JavaScript-Objekt. Das kann ja tatsächlich irgendwas sein, was eine definierte Aufbau- und auch wieder Abreißlogik hat.
Mhm.
Und das kennt man ja zum Beispiel, wenn man irgendwie in PHP mal eine Klasse geschrieben hat oder was ähnliches. Da gibt's dann halt irgendwie einen Constructor und es gibt auch einen Destructor. Also irgendwelche Logik, die läuft, wenn das Ding dann das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, wie immer der auch definiert ist.
Ja.
Und Explicit Resource Management in JavaScript ist im Prinzip tatsächlich eine Möglichkeit, solche Destructor-Logik an Objekte dran zu klemmen. Und die wird getriggert auf syntaktischer Basis. Sprich, wenn ein Wert nicht mehr benutzt werden kann, weil der auf eine bestimmte Art und Weise out of scope geht, dann läuft automatisch Logik, die dafür sorgt, dass dann eine von dir wie auch immer geartete ein gearteter Code hingeht und der reißt die ganze Kiste wieder ab.
Das wäre zum Beispiel in einem Funktionsaufruf, wo du dieses Objekt irgendwie erzeugst und dann kommst du ans Ende, dann wird irgendwie alles weggeworfen und sowas?
Ja, genau. Also mein Beispiel, was ich immer hernehme, ist eine temporäre Datei. Du machst eine temporäre Datei auf, hackst da auf der irgendwie rum, schreibst da was rein, liest da was raus, was auch immer.
Ja.
Und dann willst du, dass das Ding am Ende deines Programms garantiert auch wieder gekillt wird.
Mhm.
Ne? Sonst hast du kein Memory Leak, aber du hast halt irgendwie einen Ressourcen Leak in dem Sinne. Und das kannst du relativ einfach machen. In einer Welt, in der jetzt zum Beispiel deine temporäre Datei repräsentiert ist durch, keine Ahnung, du machst eine Klasse, ne? Class Temp File mit dann irgendwie ein paar Methoden drauf, die machen die Operation. Dann gibt's zwei Dinge, die du machen musst, um das zum Funktionieren zu bringen. Einerseits gibt's ein neues Symbol, das implementierst du auf der Klasse. Und dahinter legst du deine Abreißlogik. Das heißt dann halt irgendwie dispose, also symbol.dispose. Da schreibst du eine Methode rein und da steht dann halt irgendwie das Zeug drin, das du machen willst, wie zum Beispiel lösch halt die Datei, die ich gerade erzeugt habe. Und dann verwendest du die Instanzen von dieser Klasse nicht mit let var oder const, sondern mit einem neuen Variablen-Keyword namens using.
Mhm.
Und die Idee ist, sobald du eine Variable mit using erstellt hast, geht da A erstmal hin und checkt, ist da dieses Symbol drauf und schmeißt eine Exception, wenn das nicht der Fall ist. Und wenn dann du am Ende des Scopes ankommst, du also dieses Using-Ding verwendet hast und dann ist deine Funktion oder dein Block zu Ende, dann weiß ja JavaScript, okay, diese Variable geht out of scope und triggert dann in dem Moment die Cleanup-Logik. Das heißt, dass du das unter deinem Symbol dahinterlegt hast. Und dann gibt's dann noch ein bisschen Shishi drumherum, womit du halt eben machen kannst, dass auch Dinge, die dieses Symbol nicht implementieren, sozusagen in etwas gerappt werden können, was sozusagen ein generischer Container ist, ne? Weil irgendwie zum Beispiel deine Klasse oder was du hast, hat halt auch eine Methode, die so diese Logik machen kann, aber das heißt halt nicht simple.dispose, sondern irgendwas anderes. Dann baust du da halt eben so ein Objekt drumherum. Das gehört zum Standardbild dazu.
Ja, okay.
Und ja, du kriegst im Prinzip ein neues Symbol und ein neues Variablen-Deklarationswerkzeug. Let, const und var werden jetzt um using ergänzt.
Mhm.
Und wenn du das alles zusammennimmst, dann hast du halt die Möglichkeit, solche Sachen ja zu managen. Das ist halt für so Sachen, wie gesagt, temporäre Datei, ein Stream, welcher Art auch immer. Eine feine Sache, das dürfte besonders unsere Freunde im Backend sehr erfreuen. Im Frontend habe ich das bisher jetzt noch nicht gebraucht,
ja.
Aber kann natürlich praktisch sein. Und ich warte auch darauf, dass mir nur irgendwie ein netter Use Case einfällt, um das irgendwie zu missbrauchen. Für irgendwelche Sachen, die jetzt nicht streng genommen so ein zielgerichtet sind. Aber im Prinzip ist es ja so ein Callback on Scope End.
Ja.
Ne? Was, glaube ich, sich ziemlich cool generalisieren lässt für Use Cases, von denen ich noch keine Ahnung habe.
Naja, genau. Ja, das ist immer schön, sowas so wie Atomics auch sich herausgestellt haben als ein cooler Hack für viele Dinge und so, ne?
Ach ja, erzähl.
Naja, es gibt ja so Sachen wie, es gibt ja diese Library Party Town. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Das ist so ein...
Ich habe von der gehört, das ist dieses bizarre Ding, was irgendwie so Cross-Thread-Kram macht.
Genau,
ne?
Also im Grunde kannst du, also Party Town baut eine Umgebung auf in einem Webworker, die einem darin laufenden Skript vorgaukelt, es sei quasi im echten DOM.
Nichts leichter als das.
Nichts leichter als das, genau. Und weil der Webworker ja mit dem Main-Thread nur asynchron kommunizieren kann, aber die ganzen Operationen im DOM synchron durchgeführt werden. Genau, also das eine, was die nutzen, also wenn die Atomics haben, Atomics ist ja im Grunde so ein, du kannst Ressourcen sperren. Also und dann wartet der Browser so lange, bis sich da was tut.
Für so Multithread-Synchronisationskrempel, damit man nicht so diesen klassischen Multithreading
genau, alle arbeiten auf dem gleichen Ding rum, ja.
Ja.
Und das sozusagen die Tatsache, dass im Grunde die Kommunikation hinten raus asynchron ist, die schirmen das eben mit Atomics ab, indem der Browser dann was macht und dann ist es eben Atomic und er wartet, bis das wieder sozusagen freigegeben wird. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass die, glaube ich, also wenn man keine Atomics hat, was aber mittlerweile, glaube ich, alle Browser haben.
Mittlerweile haben das alle, ja.
Genau, dann da wird ja auch ganz gerne, wenn ja synchrone Ajax-Calls missbraucht, die dann mit einem Service-Worker wiederum abfangen. Also es ist richtig abgefahrener Scheiß. Aber so, das geht so in die Richtung von dem, was du dir da auch wahrscheinlich gerade vorstellst.
Naja, ich meine, sie nutzen es ja insofern schon noch bestimmungsbedingt, als ja notwendigerweise, wenn ich jetzt die Kompatibilitätstabelle richtig interpretiere. Genau, außer Firefox geht das ja ausschließlich auf Shared Array Buffer Objekten. Mhm. Also nur da kann man diese Atomics verwenden und die haben ja nur einen Use Case, nämlich Binärdaten zwischen Threads zu teilen.
Ja.
Also insofern operieren die zumindest noch irgendwie so in der richtigen Sphäre. Aber ich frage mich halt eben, was man so für halt zum Beispiel Webkomponenten und ähnlichen Kram machen könnte, wenn da irgendwie Zeug geht out of scope und was macht man dann, ne?
Ja.
Das war halt bisher nicht so ohne weiteres drin, weil dieses Feature, das Explicit Resource Management, das gab es halt eben auf dem Papier und in TypeScript und das war's. Aber mittlerweile habe ich jetzt natürlich hier in unserem Dokument die Übersicht darüber verloren, welche Browser das mittlerweile supporten. Aber mittlerweile ist das tatsächlich nativ ausgesprochen weit verbreitet.
Mhm.
Ich finde jetzt natürlich gerade die Sachen nicht wieder. Tja, zu wenig Kompatibilitätstabelle. Egal. Achso, wichtig wäre natürlich irgendwie using, ne? Kann man natürlich ein await vorklemmen für irgendwelchen Kram, der sich asynchron initialisiert. Und wenn die Teardown-Logik auch asynchron ist, gibt es neben dem Symbol dispose auch das Symbol async dispose. Weil ist ja JavaScript, von allem, was man neu erfinden muss, es immer zwei Geschmacksrichtungen geben.
Mhm.
Cool. Ja, und wie gesagt, man kann auch was drumherum konstruieren und dann gibt's halt so lustige Kisten wie, was machst du mit Exceptions, die im Rahmen von dem automatischen Destructor geworfen werden. Gibt's also auch einen extra neuen Error-Typ, um das alles irgendwie zu managen. Ja, alles ein bisschen komplizierter, als ich jetzt erzählt habe, aber im Prinzip ist das die Idee.
Bin gespannt, was du wieder für schlimme Sachen machst.
Ach, ich weiß gar nicht, ob mir dazu was einfällt. Ich denke ja schon länger drauf rum und mir kommt halt nicht so richtig der der Gedanke eines Tages. eines Tages vielleicht. Naja, wo wir gerade von JavaScript-Zeug reden. Mhm. Es gibt die Prioritized Task Scheduling API. Das ist nicht nur was für die Zungenbrecher, sondern mittlerweile auch ein JavaScript-Feature, das wir in allen möglichen Browsern drin haben, Ausnahme Safari.
Ja, Shep, ist der da das? Noch nicht dabei?
Nö. Schade, also jedenfalls in der MDN-Tabelle nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Change Notes wir das jetzt hier rausgepickt haben.
Ja, das war wahrscheinlich dann bei Firefox, genau. Das also kann sein. Chrome gibt es das ja schon länger. Das ist ja so, fällt ja so ein bisschen so in deren Pet-Peeve-Bereich, also irgendwie so Mikrooptimierung von Dingen, die irgendwie im Performance-Bereich liegen. Also und
ist das so? Mikrooptimierung?
Ja, oder sie, also da wird schon viel dran rumgepopelt, also finde ich bei denen. Also das, oder die treibt das, die treiben das irgendwie an. Also dass die da immer nochmal irgendwie was aus dem Hut zaubern. Genau, und hier geht es um einfach darum, dass Funktionen, die den Main-Thread blockieren, da kann man jetzt unter anderem ein Scheduler.yield awaiten. Mitten im oder während der Arbeit oder vielleicht auch in der Loop, wenn man irgendwie hunderte Dinge hat, die man abarbeitet, könnte man in der Loop jedes Mal ein Await Scheduler Yield reinstecken. Und was der macht, ist im Grunde zu gucken, ob der Main Thread unter Druck ist und eigentlich sozusagen irgendwas rendern müsste, was gerade verhindert wird durch den aktuellen Task. Wenn das der Fall ist, dann darf der Main Thread das machen. Und meldet sich dann irgendwann zurück und dann läuft die Loop weiter oder eben dieser Thread.
Also im Prinzip in der synchronen Ausführung von irgendwelchem Zeug, das du jetzt nicht in einen Webworker geschoben hast, aus welchen Gründen auch immer, brauchst du in deinen eigenen Code Sollbruchstellen ein, wo der Browser eine Atempause für ein neues Frame einlegen kann, wenn er das möchte.
Genau. Aber der Vorteil ist halt, du kannst natürlich auch, denkbar wäre auch, dass du so ein wenn du ein Array abarbeitest, dann könntest du das ja auch in so ein Reduce mit Promise, also asynchronen Reduce reinstecken. Da würdest du wahrscheinlich auch einen ähnlichen Effekt könntest du haben, weil du ja sozusagen, aber du hast halt das Problem, dass du jedes Item dann schiebst du ein Microtask weiter.
Ich wollte es gerade sagen, da kommt ja noch die Microtask-Queue rein.
Genau, und mit dem Scheduler-Yield, da ist es eben so, dass das eben, wenn der Main-Thread keinen Druck hat, dann läuft das Ding einfach ganz normal weiter. Und nur im anderen Fall ist es dann eben, genau, wird dann unterbrochen, um diese andere Arbeit zu erledigen. Das ist so ein Ding, dass so dieses Interaction zu NextPaint Feld so ein bisschen bearbeitet, wo es ja so ist, dass, also da wird ja gemessen, du klickst irgendwas und wie lange dauert das, bis dann irgendwas auf dem Bildschirm gemalt wird in der entsprechenden Folge deiner Interaktion. Und dein Event kann halt auch erstmal quasi gar nicht registriert werden oder zwar registriert werden und dann aber nicht abgearbeitet werden können, weil halt irgendwo noch ein Task läuft. Und das würdest du halt mit Scheduler.yield, könntest du das eben lösen, das Problem.
Ja, wobei auch dann natürlich unter extremem Rechtfertigungsdruck steht, warum hast du überhaupt so einen Monster-Task auf dem Main-Thread am Start?
Ja, vielleicht weil du auf dem DOM arbeitest. Also so wäre es bei mir.
Das wäre tatsächlich die einzige Ausrede, die mir einfällt.
Ja. Genau, also ich habe eigentlich auch, also das ist ja dieses, da haben wir ja auch schon vor Jahren mit dem Surma hatten wir ja da über das Actor-Model mal eine Folge gemacht.
Mhm.
Da geht es ja auch darum, dass du quasi sagst, verlager so viele Tasks wie möglich in Webworker. Und das ist auch so ein Konzept, das ich eigentlich seitdem verfolge. Also wenn ich jetzt irgendwie doch irgendwelche kleinzeitigen Templates render, dann läuft das immer im Webworker. Oder ich habe ein...
Moment, warte. Was läuft im Webworker? Du hast jetzt Rendern gesagt, darunter verstehen.
Oder das HTML, also aus einer Template das HTML machen, also quasi mit Variablen befüllen und weiß ich nicht, loopen, if-else, was so in so Template-Sprache so drinsteckt. Und wenn ich das clean-seitig mache,
Also du meinst mit Template jetzt so ein Oldschool-Ding wie Handlebars, so diese
genau, zum Beispiel.
Sache auf dem Tagbaum. Ne? Ja, ja. Heutzutage würde man darunter ja irgendwie so ein JSX-artiges Konstrukt verstehen.
Genau.
Das ja eine sehr viel engere Beziehung zu tatsächlich DOM hat. Also du bist ja sozusagen einen Schritt davon entfernt, indem du ja etwas hast und daraus erzeugst du HTML und aus dem erzeugst du ein Update aus dem Bildschirm. Mhm. Das heißt, du kannst tatsächlich hier irgendwo sagen, ich trenne jetzt hier Sachen ab, die tatsächlich nichts von DOM wissen müssen.
Genau.
Das ist ja heutzutage nicht der Normalfall. Das ist ja schon ein bisschen, ne? Das sage ich mit aller Liebe, das ist ja schon ein bisschen oldschool. Finde ich gut, brauchen wir mehr von, aber das ist ja nicht, wie man das heutzutage normalerweise machen würde.
Nee, wahrscheinlich nicht, genau. Aber bei mir so ist das so und funktioniert auch. Dann ist auch so die kleinzeitige Internationalisierung läuft auf einem eigenen Webworker. Was habe ich noch? Also genau, manche sind natürlich ein bisschen schwerer als andere, aber so ist das alles auf Webworker verteilt. Am Ende muss aber dann der Krempel auf dem Main-Thread zusammengetackert werden wieder. Da komme ich nicht drum rum. Und genau, da habe ich dann auch ein DOM-Diffing-Moped, das dann eben diese Template oder das HTML, das aus dem Webworker wieder zurückkommt, dann difft mit dem DOM. Und da könnte man eben überlegen, ob man so ein Scheduler.yield reinsteckt, das dann beim Diffing irgendwie, genau, muss man gucken, ob man das haben möchte, ne, weil kann natürlich auch dazu führen, dass man so ein halbes Update hat von seinem DOM.
Naja, das ist schlimmer, ne?
Genau, also ob du es brauchst oder nicht, ich meine, am Ende, wenn du ein Scheduler.yield reinsteckst und das wird nicht gebraucht, dann tut es nicht weh. Aber wenn du auf einer langsamen Kiste bist, dann macht es halt doch vielleicht was. Ne? Also ist ja immer abhängig vom kleinen Device.
Tut es nicht weh oder tut es wenig weh? Also was returns Scheduler.yield? Konkret. Weil wenn es ein Promise ist, dass du awaitest, ist das ja trotzdem nicht nix, ne?
Genau, es ist ein Promise, dass du awaitest. Aber was meinst du mit nichts? Also
dann awaitest du ja immer noch einen Promise. Also theoretisch ist es ja so, du kannst ja await vor alles vorklemmen. Mhm. Ah nee, warte mal, es wird ja sowieso ein Promise draus, auch wenn da jetzt null rauskäme. Ja, nee, okay, da bin ich jetzt zu tief in dem, da muss man mal nachlesen, wie das so ist. Aber ich meine, was ich jetzt natürlich fragen wollte, wenn du jetzt, du bist der erste vernünftige Mensch, den ich jetzt irgendwie seit Monaten treffe, der sagt, ey, guck mal, wir haben jetzt hier Computer, die haben diese ganzen extra CPU-Kerne und die werden nicht mehr schneller, die werden nur mehr, also lass doch mal irgendwie Arbeit dahin verlagern. Dem stimmen alle zu, wenn ich denen das sage, machen tut's trotzdem keiner, du bist der erste Vernünftige. Aber wie groß ist der Gewinn davon, wenn du jetzt tatsächlich deine Templates im Webworker austüftelst? Ja. Weil du hast ja...
Ich glaube, das kommt auch voll auf die Maschine drauf an, auf der das läuft. Ne? Also du hast ja schon auch ein Overhead durch Multithreading. Und wenn die Kiste so kackenschnell ist, also wahrscheinlich bei einer Apple-Maschine, ist es fast schon verlangsamt, das mutmaßlich, das Rendering. Aber es geht halt vor allem eben um diesen riesen Haufen. Also es sind 75% mobile User, die mit irgendwelchen Krüppelsgeräten ankommen, vielleicht auch teilweise, oder alten.
Supermarkt Android-Version Ramses 2.
Genau. Und die haben halt einfach viele CPU-Kerne. Also die haben die wirklich mindestens 8, aber sie sind halt alle langsam. Und genau, so teilt sich das dann auf.
Okay, aber du kannst jetzt nicht irgendwie so aus dem Stand quantifizieren, wie viel das jetzt bringt.
Nee, da müsste ich ja dann quasi das Gegenteilige auch nochmal bauen und dann müsste ich das auch rausstellen und mit Real User Monitoring versehen testen. Also ob ich da...
Nee, du könntest einfach irgendwie ein altes Android-Gerät aus der Schublade rauskramen und testen, oder?
Könnte ich vielleicht auch, ja.
Ne, das würde ja schon reichen, einfach nur so, um die Annahme zu falsifizieren, dass das jetzt irgendwie alles signifikant schlimmer macht, zum Beispiel. Mhm. Weil ich meine, so ein Webworker hat ja initiale Startkosten, die sind ja nicht ohne.
Ja.
Ne, weil bis da die erste Nachricht rüber geschickt wird.
Genau, also in meinem Fall ist das insofern nicht schlimm, als dass, also ich nutze das, um UI zu updaten, nachdem sie schon einmal gerendert wurde, serverseitig. Also die wird dann sozusagen zum Leben erweckt. Also da wartet niemand auf den Output, der ist schon da.
Weil du Server-Side-Rendering machst und zwar
genau.
In richtig und nicht wie das die React-Leute machen, sondern du lässt dir irgendwie ein PHP oder Java oder so HTML generieren und dann machst du so die modernisierte Variante von, da kommt jQuery oben drüber und dann wird's fancy.
So in der Art, genau. Mhm. Also ich bestück dann die Clients mit dem State, der das repräsentiert, was da zu sehen ist, aber ohne, dass die dann nochmal quasi ihre dann drüber rendern. Also das machen die nicht.
Und du machst keine Hydration.
Genau. Also im Grunde, also ich würde es trotzdem als Hydration bezeichnen, aber meine Hydration benötigt eben, muss nicht dann nochmal alles drüber rendern, was eh schon da ist.
Du machst ja quasi virtuelle Hydration, also so,
ja.
Du weißt ja, dass der State passt,
genau.
Und du musst ja nicht sozusagen das adaptieren, was da ist, sondern das, ja.
Genau, und in der Zwischenzeit, also ich habe, ist dann der Webworker gestartet und wenn dann Interaktion passiert, ab dem Moment, dann geht diese Maschinerie los.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich will nur der Vollständigkeit halber erwähnen, ich habe den Kram auch schon gemacht vor 5 Jahren oder so, aber halt mit so einem handgestrickten, im Prinzip so ein Handoff zwischen, mach ein bisschen Arbeit auf dem Main-Thread, dann machst du einen Request-Animation-Frame, Arbeit auf dem Main-Thread, Request-Animation-Frame, um ja sozusagen das Gleiche herzukriegen, indem halt der dieser ganze Task mit seinen Subtasks, das war bei mir halt eine Generator-Function, die hat halt immer so Worklets geyieldet und dann konnte man halt einfach in so einem Loop immer so machen, erst das, dann das, dann das, dann das und dann also einfach so stückweise abarbeiten, weil halt eben auch riesiges Gehacke auf dem Main-Thread und ich wollte halt einen Fortschrittsbalken updaten in der Zeit.
Mhm.
Also, ne, da brauchte ich halt irgendwie das mit dem großen Nachteil. Das Teil kann ja feststellen, ob das jetzt tatsächlich gerade nötig ist, das nächste Frame zu rendern.
Ja.
Ne? Und deswegen einfach so, was so hohe Geschwindigkeit ist, hohe Ausführungsgeschwindigkeit, ist das natürlich dann signifikant besser als so eine handgestrickte Kiste.
Ja.
Das ist also schon sehr cool. Also, weil dieses Pattern hole ich tatsächlich gerne mal raus. Wenn halt irgendwas Unvernünftiges zu machen ist, ne? Also, du, Shep, arbeitest ja im Bereich der Vernünftigen, haben wir ja mehrfach gesagt. Ich reite ja gerne mal in irgendeine Firma ein und die so, ja, wir müssen jetzt einfach synchron diese 30.000 Dinger mit JavaScript ins Frontend reinrendern.
Ja, schönen Dank.
Ja, gut, aber es ist tatsächlich kein so großes Problem, wenn man unsere Freunde Intersection Observer erstmal hernimmt, weil dann heißt ja Rendern wirklich nur, da ist jetzt eine DOM-Node mehr drin. Und die macht aber erstmal nichts. Und das andere ist natürlich, wenn man das dann mit diesem Scheduling kombiniert, das ich halt bis vor kurzem halt immer manuell gemacht habe, nach dem benannten Muster und jetzt halt eben mit Scheduler Yield machen würde, dann geht das wirklich super fluffig.
Mhm.
Dann sitzt man sofort vor seinen initialen Einträgen.
Ja,
und,
ja, du machst ja halt nur so viel Arbeit wie nötig, ne?
Man macht sich, ja, naja, sagen wir mal so, man teilt sie halt auf. Es ist ja eigentlich nur ein Interleaving-Verfahren. Am Ende des Tages wird ja trotzdem das Zeug gemacht. Vielleicht scrollt niemand bis ganz ans Ende, dass der Intersection Observer das letzte Objekt nie sagt, so, jetzt muss ich aber.
Ja.
Aber vielleicht würde man dann ja trotzdem sagen, dass man so Sachen wie ein initiales Rendering auf so einen Background-Task verschiebt, der halt dann irgendwann, das gibt's ja auch hier, Request-Idle-Callback,
ja.
Wenn die CPU gerade mal nichts zu tun hat, dann rendere ich halt in der Reihenfolge von oben nach unten die noch nicht gerenderten Komponenten, um halt so die Control-F-User-Experience zu verbessern.
Ja. Request-Idle-Callback benutze ich natürlich auch, ist ja klar.
Natürlich tust du das, du bist ja auch vernünftig.
Um die ganzen, also um so Third-Party-Sachen wie Sentry und so, die werden immer erst dann reingeladen, wenn Request-Idle-Callback sagt, die CPU hat jetzt wieder Kapazität.
Aber entgehen dir dann nicht irgendwelche Bugs? Also Sentry ist doch dieses
Remote-Error-Reporting,
ne?
Ja, genau. Gleiches gilt für so Analytics-Kram und so, aber das sind halt einfach, also das sind halt dann auch entsprechend langsame Devices, ne, wo das passiert. Also bei denen, die nicht langsam sind, da führt er ja auch sofort aus. Aber so, dann verpasse ich eben bei den langsamen Devices irgendwelche Fehler, die am Anfang in den ersten paar Sekunden passieren vielleicht. Aber das ist...
Und das ist halt eben der Preis, den du für eine bessere User Experience bezahlst.
Genau.
Es ist ja schön, wenn du das durchsetzen kannst, wenn das die richtigen Webentwickler hören.
Das andere, was ich noch mache übrigens, wenn wir schon mal dabei sind und dann können wir auch unser Derailing hier beenden, ist, genau, es gibt eine starke Korrelation zwischen, wie stark ist ein Gerät blockiert und der Device Memory. Und zumindest in den Chromium-Browsern hast du ja die hier Navigator.DeviceMemory und der gibt dir dann Auskunft, also der gibt dir nicht genau Auskunft, glaube ich, sondern das dann auch wieder so ein bisschen in so Buckets kriegst du das eben nur zurück. Also
wegen Fingerprinting.
Wegen Fingerprinting, genau. Und dann mache ich das normalerweise so, dass wenn ein Gerät unter 8 GB hat, also es gibt momentan die Schritte, glaube ich, 1 GB, 2, 4 und 8 oder mehr. Und wenn das eben also nicht 8 oder mehr ist, dann schalte ich so Third-Party-Krempel ab, weil die dann sowieso einfach nur noch abkacken, die Devices.
Ja.
Genau, und das war hier, das hatte ich mal bei so einem Vortrag von den Menschen von Run Vision gesehen. Genau, und die, ja, da ist es. Oder? Genau, das würde ich dann nochmal verlinken. Also kannst du quasi sagen, Geräte mit wenig RAM, die sind auch immer krass ausgelastet auf der CPU durch deine Skripte. Und
ja, klar.
Ja.
Also du benutzt sozusagen wirklich nur Device Memory als Proxy für, was kann ich denen eigentlich insgesamt zumuten.
Genau. Und wenn ich das eben nicht ablesen kann, wie das in Safari und Firefox der Fall ist, dann kriegen die eben einfach die volle Ladung.
Ja, ja, ich glaube, man kann ja auch Leuten, die auf einem Mobilgerät mit entweder Safari daherkommen oder mit Firefox daherkommen, würde ich vermuten, dass die potenziell da auch was haben, was vielleicht jetzt nicht irgendwie das letzte Baseline-Supermarktgerät ist.
Ja, genau. Gerade die Apple-Geräte sind ja relativ,
ne? Also ich meine, das iPhone kann ja generell alles was so, und der Fire, und man installiert sich doch nicht einen alternativen Browser auf dem Mobilgerät, wenn man nicht irgendwie ein bisschen davor ist.
Ja.
Ja, okay. Dann schaltest du einfach den Third-Party-Kram ab. Ich bin aber sehr gespannt, wie, also ich merke mir das alles, weil ich möchte auf jeden Fall auf der nächsten Konferenz, wenn ich den Business-Fritzen einen Vortrag mache, will ich wieder ein paar Lacher abgreifen. Und wenn ich denen dann sage, dann schalte ich einfach so das Error-Tracking ab und die Analytics.
Ja.
Und dann läuft das schon, dann brauchst du gar nichts weiteres zu machen. Da bin ich aber gespannt, wie die glauben, dass sie das durchsetzen können in ihren
Löchern.
Nee, also aber gut, dass du das kannst.
ja, doch. Also genau, in meinem Projekt geht das. Und es ist jetzt ja auch nicht so.
Ich glaube, das geht in den meisten Projekten.
Ja, genau. Also ich glaube, man denkt nur, dass man es nicht machen kann. Also weil man immer Angst hat, irgendwie, dass man Daten nicht hat, die man wahrscheinlich vielleicht brauchen könnte oder die wichtig sind. Oder meine Analytics-Zahlen, aber die sind ja sowieso verfälscht. Also viele ja auch einfach so Requests of Analytics-Tools dann wegblockieren. Oder die haben auch die Cookie-Settings vielleicht nicht so eingestellt. Also du kriegst ja sowieso, du erfasst ja nicht alles. Und dann ist das eben noch so ein Bucket mehr, der dann nicht erfasst wird. Aber die Grundtendenzen.
Ja, du machst ja quasi die Entscheidung zwischen, ich messe einen Nutzer oder eine Nutzerin nicht und hab dann halt eine Null dastehen. Oder du hast eine Null dastehen, weil sie das Ding nicht benutzen können, das du gebaut hast. Am Ende kriegst du eine Null.
Ja, genau. Genau. Und am Ende, ja, also. Das ist wie so ein Boot, auf dem zu viele Leute sitzen, also oder zu viel Ballast drauf ist. Da musst du halt dann irgendwie, da reißt du die Bänke raus und die, weiß ich nicht, alles, was du noch an Krempel da drin hast, und wirfst das über Bord, dann, damit das Boot eben nicht sinkt. So.
Ja, aber damit, mit der Argumentation, also es ist ja alles sinnvoll und richtig. Aber damit kriegst du ja niemanden überzeugt, der sagt, aber das kann ich ja nicht messen, dass wir jetzt hier in meiner Abteilung steigende Werte erzielt haben.
Nein, du kannst ja nur serverseitig messen. Das nimmt dir ja keiner weg.
Ja, mit einer Single-Page-Application klappt das aber nicht so.
Naja, du kannst ja auch Tracking-Requests dann an dein Backend schicken. Könntest du ja machen.
Das könnte man alles machen, aber ist das nicht viel einfacher, wenn man einfach die Standardlösung einkauft und man baut die da ein?
Ja.
Dann passt doch einen schönen Cookie-Banner und alle sind zufrieden.
Ja, aber die können halt so viel, ne, und sind einfach sehr schwer und oftmals auch nicht nach so Best Practices gebaut. Sind ja auch viele, also es gibt ja auch zum Beispiel auch dieses Pre-Rendering von Seiten, das du machen kannst. Und da sind ja auch viele Tools irgendwie gar nicht drauf eingestellt. Also die dann irgendwie einen echten Besuch tracken, obwohl der nicht bisher noch nicht echt ist, weil es nur Pre-Rendering ist und die Benutzerin, der Benutzer diese Ansicht vielleicht nie aktivieren wird oder so. Ja, du hast, und es sind ja also auch so Sachen wie, ich weiß nicht, neulich ist ein SEO-Shit abgegangen, da, also es gibt ja total viel so Crawling-Tools, die einem sagen, wo in den Google-Suchergebnissen man gerade steht für bestimmte Stichworte. Also bist du auf dem ersten Platz und wie ändert sich das über die Zeit? Also vor einem Monat warst du noch auf Platz 1, jetzt bist du auf Platz 5. Das machen die, indem die die Webseite oder die Google-Suche einfach scrapen. Und Google hat einen Parameter jetzt deprecated, mit dem man sich sogar direkt 100 Ergebnisse zeigen lassen kann. Jetzt sind es nur noch 10. Und die Impressions, also sozusagen die Zahl, die in der Search-Konsole drin steht, wie oft man von Benutzern gesehen wurde, ist halt ganz krass abgeschmiert. Und das zeigt wiederum, dass die meisten Impressions, die man auf seiner Seite hat, durch Scraping-Tools kommen und nicht durch echte User.
Ah.
Ne? Also das sind halt auch so, man stellt diese Daten gar nicht in Frage und im Grunde ist Google ja auch bemüht, da korrekte Daten zu liefern, aber jetzt, wo man eben auf einmal, wo eben dieser Unfall in Anführungszeichen passiert ist, merkt man, ui, ich werde vielleicht doch gar nicht so oft in Google Suchen gesehen als Eintrag, wie bisher meine Vermutung war, basierend auf den Daten.
Naja, und dann gibt's ja die Crawlerei, die ja auch noch von unseren Freunden von der künstlichen Intelligenz jetzt ja auch intensiviert wird.
Ja, die schlägt sich dann in den Access-Logs nieder.
Ja.
Deswegen, also...
Ist ein schwieriges Business.
Ja, genau. Also es ist halt alles, ist halt viel auch irgendwie sich verlassen auf Dinge und hoffen, dass so. Aber am Ende...
Naja, oder du misst halt das, was du messen kannst und legst dem dann unnötig oder unangebracht viel Gewicht bei, weil es halt was ist, was du messen kannst. Ja. Und ob das dann so sinnvoll ist, ein gutes Zeichen ist oder was auch immer, ist schwierig. Also super, wenn du irgendwo arbeitest, wo zumindest die Vernunft noch eine Stimme hat. Das ist ja dieser Tage nicht der Normalfall.
Ja, nee, klar, ich finde das auch super.
Aber das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, nicht so allgemeingültig als Tipp rausgeben für. Schalt einfach dann Analytics ab, wenn
klar.
Das Device Memory zu klein ist.
Ja.
Ist richtig, ist sinnvoll.
Genau, ist vielleicht nur einfach so ein Ding, was man verfolgen kann. Also vielleicht geht das ja.
Ja, oder vielleicht kann man das ja zumindest mal irgendwie bei seinem Side-Project machen, wenn es schon nicht irgendwie bei Megacorp, hast du nicht gesehen, möglich ist. Kann man ja vielleicht dann zumindest das machen, wenn man irgendwie da sein Open-Source-Projekt irgendwie einfach nur anpreisen möchte.
Ja.
Na, denn okay, dann machen wir doch mal auf diesen leichten Schwenk von im Prinzip, also wir haben ja im Prinzip bloß über eine einzige Funktion geredet, ne, nämlich dieses Scheduler-Ding. Da ist natürlich doch mehr drin.
Mhm.
Aber ich glaube, wir lassen das mal, oder?
Ja, genau. Es gibt noch Post-Tasks.
Die Idee ist ja die gleiche, schiebt die Arbeit auf dem Main-Thread durch die Gegend.
Ja, das stimmt.
So, okay, dann gehen wir doch einfach mal, noch haben wir ein bisschen Zeit, oder? Komm,
ja, also von mir ist okay. Ja.
Alles klar, dann würde ich mal annehmen, wenn nach allem, was wir jetzt im Rahmen dieser Stunde über deine Arbeitsweise gehört haben, gehe ich mal davon aus, dass das Dialog-Element eins deiner besten Freunde ist.
Das ist korrekt.
Ja. Ist super, ne?
Genau, wobei
was
ich
du
auch,
alles nicht machen musst.
Ja, absolut. Und ich benutze es eigentlich auch immer nur als Modal, also nie als Nicht-Modal. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Also
ebenso.
Genau. Und an dem wird auch immer noch so ein bisschen gefeilt. Das ist jetzt ja auch schon so ein bisschen alt. Ne? Also so ein paar Sachen sind ja auch ein bisschen merkwürdig an dem Ding. Nämlich, dass du es eben nur programmatisch öffnen kannst. Und da gibt es jetzt eben diese neue Technik der Invoker API, wo man eben in seinem Markup auch so im Prinzip so Steuerkommandos hinterlegen kann. Also kann man sagen, Command for und dann verweist man eben auf die ID eines Elements, was man steuern möchte und dann kann man den Command, ich glaube, das ist dann nur noch der Command, weiß ich gerade nicht mehr, 100 Pro, den du da ausführen kannst und da kannst du dann zum Beispiel sowas wie Show Modal machen auf dem Dialog-Element.
Es ist quasi ein imaginärer Abstraktionslayer unterhalb von so Sachen wie Popovers und Dialogs.
Genau, aber was man vielleicht auch denken könnte, ist, dass das universell einsetzbar ist, also dass alles, was irgendwelche Methoden hat, dass man das quasi nur anstatt in Camel Case dann in Kebab Case dahin schreibt und das funktioniert. Dem ist aber nicht so, also alles quasi beigebracht werden von den Browser Machern. Also.
Nee.
Doch.
Du kannst auch deine eigenen Kommandos da bauen. Mit Dash-Dash vorne dran, wie bei den CSS-Variablen.
Ach so. Ja, okay, aber du kannst nicht, also Dinge, die schon da sind, also es ist nicht so, dass du quasi immer sagen kannst, weiß ich nicht. Jetzt hört mir natürlich auch kein Beispiel ein, aber verschiedene.
Play auf ein Video-Element.
Genau, aber wenn, da kannst du jetzt nicht einfach ein Command gleich Play machen, wenn die Browser-Hersteller das nicht eingebacken haben.
Nee, aber du könntest machen ein Command dash dash shep dash play und drei Zeilen JavaScript bauen, die das implementieren, die das generalisieren. Weil alles, was diese Invoker-Commands machen, ist im Prinzip ein Remote-Event-Triggern.
Mhm.
Du drückst irgendwo drauf, was ein Command irgendwo invoked und das ist unter der Haube ja bloß, dass da ein Command-Event triggert. Und da kannst du dann beliebige Listener drauf klemmen und einfach sagen, wenn da irgendwie so ein Pattern-Match besteht, zwischen beginnt mit dash dash shep dash und endet mit einem String, der einer Methode auf diesem Element entspricht, dann gilt das als invoked. Ja. Und dann machst du irgendwie einen JSON-Parse. Bei dem invokenden Element gibt's noch ein Attribut namens Data-Arguments oder so. Ne? Nimmst du Array, passt, hast du nicht gesehen und dann hast du das direkt auch parametrisiert.
Genau, aber da dann musst du schon, so weit ja schon wieder JavaScript schreiben. Genau, die
drei Zeilen, das ist aber okay.
Ja, und Show-Modal ist ja auch nicht viel. Aber es ist halt irgendwie einfach dämlicher. Also, dass das nicht anders geht. Und also, das ist total super, was du da erzählst. Und ist auch mehr gut und nützlich. Ich wollte nur sagen, also, man kann nicht davon ausgehen, dass alles, was irgendwelche Methoden hat, also alle DOM-Elemente, die irgendwelche Methoden haben, dass man die alle jetzt schon ansteuern kann mit diesen Invoker-Commands, indem man eben einfach sagt, hey, das heißt Show, Klammer auf, Klammer zu, dann mache ich auch hier Show und dann wird er das schon ausführen.
Ja.
Geht nur.
Es gibt halt ein paar, die sozusagen blessed sind von eingebauter Logik.
Genau.
Aber im Prinzip kann man sich seine eigene Logik auch noch dran bauen.
Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Aber das wird schon einen Grund haben, denke ich.
Der Grund ist wahrscheinlich, also ich stelle mir das ja wirklich vor als ein, ah, guck mal, das kann man auch generalisieren. Also die haben Dialog gebaut, die haben Popover gebaut, haben gemerkt, das ist ja quasi das Gleiche. Und die haben auch gemerkt, ShowModal ist das, was alle benutzen, aber da müssen sie JavaScript machen. Und vielleicht will man das ja nicht zwingend immer erforderlich machen. Und dann ist das halt so eine Eskalationsspirale von so das Level weiter runterschrauben. Aber ne, immer wenn du irgendeine Software hast und die kommt aus irgendeiner Ideenrichtung, ist es ja relativ schwierig, dem zu entkommen. Und irgendwas wirklich so weit zu generalisieren, ohne wenn du das irgendwem am Ende erklärst, sagen zu müssen, okay, pass auf, das ist so, weil früher war das ganz anders.
Mhm. Ja,
ich
genau.
Vermute, das ist das einfach.
Ich finde nur, dass so, wenn man das so sieht, dann könnte man ja so irgendwann denken, aha, okay, ich verstehe, das ist wahrscheinlich, funktioniert das überall, weil ich erkenne ja dieses Muster, immer wenn da irgendwas in CamelCase in JavaScript aufgerufen wird, dann muss man das einfach in KebabCase da in dieses Command-Ding reinmachen. Haha, das geht natürlich dann auch mit diesem Element. Oh, geht nicht. So. Genau.
Ja. Man könnte das jetzt tatsächlich hernehmen und als Unterbau verwenden für irgendwie so eine neue Art von Framework-Eskim-Library-Teil. Also wo ja immer die Frage ist, so wie machst du jetzt Kommunikation zwischen Komponenten in deinem, was immer du da baust?
Ja.
Und da wäre es ja sozusagen ein relativ natürlicher Mechanismus zu sagen, okay, ich setze mich halt eben einfach auf dieses Command-Event drauf.
Mhm.
Ja, das alleine ist ja schon viel wert. Also auch wenn es jetzt so wenige von diesen Blessed-Varianten gibt für den nächsten, der irgendwie HTMX 2.0 schreibt, ist das, glaube ich, gar keine verkehrte Idee, sowas als Grundstock zu nehmen. Ja. So, was ich natürlich jetzt wissen will, ist dieses Command-Event, ist das Composed?
Ah, ja. Der alte Shadow DOM-Spezi.
Wenn ich mal direkt ein Feature zeige, gucke ich sofort und frage mich, wie geht das mit Shadow DOM kaputt?
Ja.
Und bei diesem ganzen Command-Kram ist es natürlich so, ne, die identifizieren einander über Strings.
Mhm.
Und das ist ja immer schlecht im diese Grenze überschreiten.
Ja.
Dann würde jetzt natürlich auch nichts helfen, wenn das Command-Event Composed wäre.
Mhm.
Also Composed heißt halt, das blubbert halt aus Shadow DOMs raus in seine Parents. Aber das wäre ja zumindest eine mögliche Teilmitigation dieses Problems.
Mhm. Und? Was kommt raus?
Ah, weiß nicht, die Spezifikationsseite lädt noch.
Okay.
Und MDN hat ja, das finde ich ja total grauselig. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn du irgendein Event bei MDN nachschlägst, steht da nie, ob das bubbled, composed ist, cancelable ist, da steht da nirgends.
Ja, ich weiß es gar nicht. Oder steht das vielleicht nur manchmal da oder so?
Nie. Ich habe das auch mal irgendwie auf Social Media mal beweint.
Ja.
Und irgendwer und sagte dann, ja, ist ein Wiki, reparier halt.
Okay.
Stimmt ein bisschen, aber ich meine.
Nee, wäre schon cool. Also bei CSS hast du ja auch immer so die Initial Value, die dann, die das hat und so in der Art halt, ne?
Ja. So, da Button-Element, man muss dann natürlich jetzt bei den Spezifikationen auch in den Algorithmus reingucken, der das dispatcht, weil in diesen Algorithmen ist es ja so, also unserer Alltagserfahrung nach ist es ja so, gewisse Events haben es inhärent an sich dran, dass sie cancelable oder sonst was sind, aber tatsächlich im Algorithmus ist es immer so, dispatch ein Argument, genannt so und so, vom Typ so und so, mit Parametern, hast du nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe es jetzt gefunden. Firing an event namens command at target, command attribute, bla bla bla, cancelable initialized to true, aber das bedeutet, es ist nicht, es bubbelt nicht und es ist nicht,
nicht composed.
Composed, ja. Gut, dass es nicht bubbelt, das habe ich ja von dir gelernt, ist ja völlig egal, weil die coolen machen ja ihr Event-Abfangen in der Capturing-Phase.
Mhm. Ja, richtig, richtig.
Aber gegen das Non-Composed-Sein ist natürlich doof.
Mhm, da ist kein Kraut gegen gewachsen.
Nee. Aber wie gesagt, es wird ja eh nicht funktionieren wegen des ganzen String-Gebimsels. Mhm. Habe ich jetzt angefangen zu möpeln, bevor wir jetzt wirklich erklärt haben, wie es funktioniert? Ich glaube nicht, oder?
Nö, haben wir doch schon erklärt, oder?
Ja, ich glaube auch. Ja. Doch, das passt.
Und.
Aber was gibt's jetzt Neues?
Genau, und sonst gibt's noch Neues. Es gibt eben so Feintuning. Zum Beispiel kann man jetzt auf einem Dialog-Element ich glaube, bei dem Event bekommt man jetzt eine Closed-By Property, die auf eben den Knopf verweist, der zum Schließen des Dialogelements geführt hat. Also sei es irgendwie ein Abbrechen-Knopf oder das X oder ein Speichern-Knopf oder was weiß ich. Je nachdem kann das ja dann, geht es ja dann unterschiedlich weiter.
Mhm.
Und dann, dass ein Popover kann mit dem Show-Popover, der Show-Popover-Methode kann, oder darin kann jetzt in der, im Options-Objekt, im Options-Objekt kann man jetzt auch ein Source-Element übergeben. Und das ist wiederum wichtig, also zumindest meiner Meinung nach, um für das Fokus-Management. Also, dass man, wenn das dann geschlossen wird, also wo muss der Fokus dann hinwandern?
Ja.
Das ist ja auch, ist immer das Anstrengendste im Fokusmanagement, wenn du solche Overlays und Dialoge hast und so, wo, was passiert mit dem Fokus, wenn das Ding zu ist? Also, und wenn dann ein Dialogelement von vielen verschiedenen geöffnet werden kann, dann musst du dir quasi immer vorher merken, welches von denen hat jetzt diesen Dialog geöffnet, damit, wenn der dann geschlossen wird, dann der Fokus wieder auf das Ding zurückkommt. Da wünsche ich mir dann manchmal auch so ein bisschen cooleres Debugging im Browser für so Themen.
Ist das bei dem Modal Dialog, da gibt's doch irgendeine Art von Standardverhalten, was das Fokusmanagement angeht, oder?
Also wenn du das öffnest, dann wird ja sozusagen der Rest der Seite inert gemacht, also dass da nichts mehr fokussierbar und klickbar ist, und das erste fokussierbare Kind-Element in dem Dialog wird dann fokussiert.
Genau, aber es gibt ja auch dann Standardverhalten für, wenn es geschlossen wird, weil du fokussierst dann irgendwie Kram in dem Dialog drin, füllst ein Formular aus, was auch immer, und klickst dann auf Okay, Go, und Okay, Go macht dann den Dialog zu.
Ich glaube, dass dann einfach der Body fokussiert wird.
Das ist ja nicht so gut.
Nee, genau. Das musst du dann also selber managen, meiner Meinung nach. Also wenn Hörerinnen und Hörer da irgendwie mehr coole Tricks haben oder mehr Wissen, gerne her damit. Aber genau, ich mache das halt per Hand. Also ich merke mir das einfach, wo der Fokus vorher war. Und dann landet er dann auch hinterher wieder.
Überleg gerade mal. Es gibt natürlich ein, also wenn sich ein Dialog öffnet, schmeißt das Ding dann standardmäßig ein Event durch die Gegend?
Ich glaube ja. Also es gibt, kann sein, dass das auch was ist, was erst später gekommen ist.
Also laut MDN gibt es nur Cancel und Close.
Okay.
Was jetzt ja nicht direkt Open wäre.
Nee.
Genau, weil wenn es Open gäbe, könnte man ja tatsächlich auch wieder so eine generische Logik machen. Du kannst ja auch nur eins von die, kann man mehrere Modaldialoge gleichzeitig aufhaben?
Kann man auch, genau. Aber ja, du könntest ja sowas machen wie, dass du eine, du kannst eine Animation drauflegen, eine CSS-Animation, dann hast du Animation Start Event und dann guckst du, ob das Element ein Dialogelement ist oder so. Das geht ja schon. Aber dann ist schon zu spät. Dann ist der Fokus, glaube ich, schon weg auf dem Element, das den vorher hatte, falls du das dann auslesen wolltest.
Ja, nee, also mehr so Data- und Datenmanagement-mäßig. Also wenn Dialog aufgeht, merkt ihr, was vorher den Fokus hatte.
Aber das weißt du dann nicht mehr.
Nee, dann nicht, weil halt die beknackten Events in der Webplattform immer so ein, guck mal, das ist gerade passiert, ist. Und was ja viel praktischer wäre, wäre, wenn es sowas wie ein, neben dem, das ist gerade passiert, auch ein, guck mal, das passiert jetzt gleich, gäbe, wo man dann auch immer schön so Prevent Default drauf machen kann. Ja. Aber das ist ja nicht der Standardfall. Na gut. In meinem Universum wäre das trotzdem ganz gut möglich, weil gerne mal eine Web-Component habe, die so eine Abstraktion über einen Dialog ist, um einfach nur so ein paar Basics klar zu machen, irgendwie so generellen Style, ne, dass du halt dann einen Dialog hast und dann hast du da einen Slot für Titelzeilen, einen Slot für den Content, einfach nur so das Allerbasalste,
ja,
um das halt so marginal zu umschließen. Und der Kollege müsste ja, der würde ja gesteuert werden über sein inhärentes Show-Modal. Und da könnte man ja tatsächlich vor dem eigentlichen Auslösen des Show-Modals, den das Teil ja wrappt, ein Event schmeißen, das sagt, guck mal hier, merkt ihr mal, in so einem Stack müsste man jetzt ja tatsächlich einen Stack draus machen,
ja,
weil es ja mehrere offene Dialoge gäbe. Aber dann könnte man ja wirklich einen Stack aus, in dem Fall ja wahrscheinlich wieder irgendwelchen Regrefs halten, auf die Elemente, die vorher den Fokus hatten. Und dann, wenn ein Dialog geschlossen wird, weiß man, ich gucke in dieses Regref rein, ob das Element noch lebt, das vorher den Fokus hatte. Wenn ja, kriegt's das Ding wieder.
Ja. Ja, genau, also ich, das ist halt so, du kannst halt wirklich einfach quasi den Pfad, den Fokuspfad tracken, einfach in so einem Ding.
Einfach, ne?
Ja, genau, es ist eben nicht einfach. Da fehlt, da könnte die Webplattform ein bisschen mehr noch tatsächlich anbieten.
Und das könnten die wirklich selber machen, finde ich.
Ja, genau, ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar, genau, es gibt ja bei den Fokus-Events das Related Target. Also das gibt's ja schon. Du kannst also quasi immer, ich glaube, sowohl beim Blur-Event sehen, was als nächstes fokussiert wird.
Ja.
Und bei dem Fokus-Event umgekehrt. Aber ich bekomme nicht immer ein Fokus-Event, wenn der Browser darum hantiert. Also ich hatte einen Event-Listener auf Fokus und habe mir gedacht, ne, damit kann ich das da vielleicht machen. Aber es gibt auch Abläufe, wo das Document Active Element zum Beispiel verändert wird, also das, was gerade fokussiert ist, ohne dass ich ein Fokus-Event bekomme. Und das ist halt blöd und genauso. Das heißt, im Grunde kannst du nur mit so einem Request Animation Frame immer tracken, was Document Active Element ist.
Um Himmels Willen.
Ja. Genau. Ja, aber da gerne, wir können da auch in unserem Community Slack eine Fokus-Management-Hilfegruppe aufmachen.
Ich wollte es gerade sagen, Selbsthilfegruppe.
Ja. Oder uns gute Tipps geben.
Ja. Ich habe noch eine Frage zum Dialog. Animation für das Ding, so Entry und Exit.
Also Exit natürlich, Exit nicht, oder? Nee, Exit geht ja nicht.
Ach, geht schon, wenn du genug Gewalt anwendest und über ein paar Edge Cases hinweg siehst.
Aber zumindest, also wenn es sich öffnet, da kannst du ja prima eine Animation drauflegen.
Mit so Add Starting Style, ne?
Ja, nicht mal. Also einfach CSS Animation, die laufen ja immer los, sobald ein Element sichtbar wird, glaube ich. Also wenn es von Display None auf Display nicht None gesetzt wird.
Ja.
Dann läuft ja automatisch eine CSS-Animation los, die daran geknüpft ist. Und mit Starting Style geht's natürlich auch.
Fände ich tatsächlich besser, weil sprechender.
Genau,
sagt aber ja,
das weiß ich nicht, ob das jetzt schon, ist das schon in allen Browsern angekommen? I don't know.
Ich habe das bei mir eingebaut, also ja, doch, können alle.
Ja,
okay. Ja, sonst würde ich das ja nicht benutzen.
Ja.
Nee, Firefox auch hier seit 129, das war, glaube ich, so der letzte, der hinten dran war. Und dann wäre es halt auch nur eine Transition und alles ist gut, aber dann gibt es halt eben das Exit-Problem, ne? Da fehlt es dann.
Genau, also da für sowas benutze ich ja sehr, sehr gerne hier die View-Transition-API.
Mhm.
Dass du einfach einen Snapshot machst und dann, also ich finde die, ich nutze die eben auf MPAs gerne für so Dinge auch wie du drückst einen Knopf und ein Dialog-Element geht auf und du hast quasi, der Knopf verwandelt sich dann ins Dialog-Element, dass du quasi so Beziehungen auch schön herstellen kannst, oder wenn du irgendwie eine Liste hast, wo du neue Elemente einfügst, die aber nicht ans Ende kommen, sondern irgendwo dazwischen, dass die dann eben ihre neue Position zu ihren neuen Positionen fahren und das neue Element dazwischen dann auftaucht.
Ja.
Das finde ich ganz cool. Das Einzige, was
es mich... Es ist erstaunlich, wie weit man da kommt,
ja,
und was man da für Effekte erzeugen kann, indem man einfach nur sagt, ihr zwei da, ihr seid im Prinzip eins.
Ja, genau. Also finde ich schon gut. Das Einzige, wo ich es manchmal dann doch wieder, also ich habe es schon auch wieder rausgebaut manchmal wegen, weil ich finde, man merkt schon dieses kleine, aber feine Delay immer in der Interaktion. Also ist wirklich nicht lang, aber vielleicht bin ich da auch sensibel, aber so dieses Screenshot machen, das merke ich einfach.
Und es, ach so, das schon. Also jetzt nicht die Animation an sich, die View Transition ist, sondern tatsächlich der kleine Haker vorher.
Genau. Also der wird vielleicht 200 Millisekunden sein oder so. Aber
das war ganz schön viel.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht nichts. Und das hat mich dann schon manchmal genervt, dass man mit irgendwas interagiert und dann erstmal nichts passiert, um dann eben so schön weich zu animieren. Und dann habe ich schon mal gesagt, so, nee, dann verzögert mir zu lange, ich baue es doch wieder raus.
Ja, die Frage ist natürlich, was halt die Alternative, beziehungsweise was ist so deine Performance-Baseline?
Mhm.
Und da würde ich ja annehmen, wenn ich jetzt aus der Welt des Shep komme, wo du mit eiserner Faust regierst, da ist jetzt mal Millisekunden wirklich sehr, sehr viel.
Ja.
Und wenn du dich anderswo durch irgendwie so einen JavaScript-verseuchten Millionen Download-Sumpf da durchschleppst, ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch.
Naja, klar. Nee, die sind schon gut. Genau, das hat mich nur persönlich gestört. Und muss man ja auch immer so ein bisschen gucken mit diesen Animationen, ne? Die das ja nicht früher oder später einfach nur noch auf den Keks gehen.
Die müssen zack, zack schnell sein.
Ja, also, das muss snappy sein.
Die müssen snappy sein und die müssen halt eben eine relevante Information kommunizieren.
Genau, und ich finde halt so dieses, also am besten finde ich sie eben, wenn sie so Beziehungen zeigen. Also so, wo ist was hingegangen? Woher komme ich? Also warum ist dieses Ding jetzt da? So, dafür finde ich die super.
Ja, ich habe halt so ein Use Case, wo Seite lädt und wenn du noch nicht auf der Seite gewesen bist, kommt ein Tutorial-Pop-up quasi hin. Ey, du bist hier, klick da drauf, klick da drauf, klick da drauf. Und das ist tatsächlich auch irgendwie ganz sinnvoll, das zu animieren, obwohl es halt instantan da ist, also im Prinzip ab Sekunde null. Aber trotzdem, um zu erklären, pass auf, dir wurde jetzt gerade eine Message vorgesetzt, die ein distinktes UI-Element ist. Das hilft total bei der Orientierung, weil sonst hast du den ganzen Krempel im Hintergrund und ja, da ist dann ein Background drüber und der blurrt das, aber trotzdem.
Ja, das ist nicht die Standardansicht von diesen Dings. Ja,
ja, genau, genau. Mhm. Wenn man das nicht hat, dann wird halt so dieses anfängliche, ich sitze vor einem komplizierten UI-Disorientierungsding noch viel, viel schlimmer.
Ja.
Aber beileibe muss man echt nicht alles animieren.
Nee, genau. Das ist so zweischneidiges Schwert. Also es irgendwie nett, aber dann auch irgendwann kann es auch nerven, wenn man einfach da schnell produktiv durch die UI sich arbeiten will.
Es ist halt ein Schwert, nicht ein Zweischwert, es ist halt einfach ein Schwert. So,
es ist ein Schwert.
Das halt zielgerichtet einsetzt, super, dann kannst du dich durchsetzen, aber du kannst dich halt eben auch doll dir da doll damit selbst, Achtung, ins eigene Fleisch schneiden.
Mhm. Das stimmt. Genau, ich habe noch einen Artikel verlinkt von dem Josh Como, der immer tolle Sachen macht. Und der hatte auch noch mal was zu Starting Style, was ich irgendwie verlinkenswert finde, geschrieben.
Ja, mit der Spezifizität. Ja, das habe ich gelesen, habe mir so gedacht, das stimmt und das ist mir auch völlig egal.
Ja. Genau. Ja, ist auf jeden Fall, kann man...
So sollte man wissen.
Ja, genau. Schade. Ist auf jeden Fall nicht, ist die Lektüre, das ist jetzt auch nicht super lang. Genau. Ganz. Und der hat aber auch tolle, schöne Demos und so und das ist echt nett.
Mhm.
Genau. Ja, hast du noch Zeit? oder?
Ja, komm hier, wir haben noch ein richtiges Thema, dann haben wir noch unsere Lightning Round, das machen wir noch.
Okay, genau, also wir sind auch gestoßen auf ein Update des der Browser, wie sie den Clear Site Data HTTP Header benutzen, und du meintest, du benutzt den nicht, ne? Oder hast du ihn noch nicht benutzt oder so?
Das sind HTTP-Header. Ich bin so ein JavaScript-Affe. Ich nehme solche Sachen hin und wieder mal zur Kenntnis.
Mhm. Okay, genau.
Also jedes Mal, wenn ich mich bei irgendwem reinsetze, irgendwie so Security oder Performance, es gibt jetzt hier diese HTTP-Header, denke ich die ganze Zeit nur, Galaxy Brain, habe ich alles nie gesehen, deswegen.
Ja. Naja, auf jeden Fall, der ist, den gibt's auch schon eine Weile, und der ist sehr praktisch, weil du kannst damit vom Server aus dem Client signalisieren, dass er bestimmte Persistierungsbuckets löschen soll. Also Cache, Local Storage, was gibt's noch? Cookies und eben auch, Service Worker Deregistrierung kannst du auch damit erzwingen. Und eben neuerdings gibt ja diesen Back-Forward Cache. Das ist ja so, dass wenn du auf einer Seite bist und du bewegst dich weiter und drückst dann den Back-Button, dann hat der Browser die alte Seite erst quasi nur weggeräumt und nicht kaputt gemacht und kann die dann aus der Schublade ziehen, und dann hast du quasi eine instantane Navigation zurück, als dass die eben nochmal von vorne alles zusammenstricken muss.
Ja.
Und das ist jetzt als Update eben auch da reingewandert, dass auch der Back-Forward-Cache gelöscht werden kann. Und ich finde das super. Also wir benutzen das auch, wenn irgendwie Kunden Probleme haben oder so. Dann haben wir so eine Support-Seite, wo zum einen wir dann auch genau in Erfahrung bringen können, was für ein User-Agent die haben, und wo wir denen dann eben auch so einen Knopf bieten, wo die draufdrücken können, um dann ihre Browser-Daten zu löschen. Das ist ja dann je nach Browser nicht immer so einfach für Kunden oder User.
Ah, ich verstehe. Also du hast normale Nutzer, und normalerweise müsste der Telefonsupport ihnen erklären, wie sie ihre ganzen Daten löschen. Viel Erfolg bei durchschnittlichen Menschen an irgendwelchen Telefonen.
Ja, und
das
ist in jedem Browser anders, und dann auf iOS so.
Neue Version,
da muss man in die Einstellung,
das Script, die Telefonleute noch nicht geupdatet.
Ja.
Und dann hast du einfach so einen Browser, der nicht einfach nur lösch meinen Account ist, sondern im Prinzip, wie man das ja von der gemeint Smartphone-App ja auch kennt, kill den Cache. Und alles, was das Ding macht, ist, die Leute einmal mit dem Header durch die Gegend zu routen.
Genau, also der Browser kriegt den Header, und in dem Moment, das ist so wie so ein Blitzdings für den von Man in Black. Und danach musst du eben quasi alles neu machen. Aber also manchmal shippen wir ja auch Kram, vielleicht der uns so, wo wir irgendwas kaputt machen. Da kannst du dann eben auch einfach mal eine Zeit lang diesen Header schicken, dann wird deine Seite zwar langsam, aber dann werden eben auch all die ganzen, weiß ich nicht, Zombie-Service-Worker oder Dauer-Gecachten, weil du den Cache-Header leider falsch gesetzt hast, Ressourcen dann evoked.
Ja, nee, das ist total brillant und sollte tatsächlich Best Practice bei allem sein.
Ja.
Weil wenn es nicht geht, starte halt neu und lösch den Cache.
Ja, genau.
Hab nie drüber nachgedacht, wie unmöglich das halt für normale Menschen sein muss.
Ja, super schwer. Ja.
Ja. Oder halt eben, was für ein Aufriss das ist, wenn du tatsächlich da irgendwie der Support bist für eine Webseite, das halt eben zu bewerkstelligen.
Ja.
Und jetzt musst du ihnen halt nur sagen, klick auf Account, wenn es noch geht. Ansonsten diktiere ich dir eben eine kurze URL. Die rufst du auf, und dann bada bing, bada bung, bist du zwar ausgeloggt, aber dafür ist halt eben auch alles resettet, und dann guck, ob das Problem noch weiter besteht.
Genau. Ja.
Das ist absolut brillant. Schöne Idee haben sie da. Yoink.
Ja, finde ich auch.
Schön. Und die Neuerung war jetzt was genau?
Dass der Back-Forward-Cache da jetzt eben quasi auch gelöscht wird.
Ah.
Genau, aber im Grunde, also das ist jetzt an sich nicht so der totale Kracher, aber wir haben das jetzt einfach nur, hatten wir einfach mal als Aufhänger genommen, den zu besprechen.
Klar. Ja, und du hast ja auch einfach so die Wildcard, die du angeben kannst für Kill halt eben einfach alles.
Ja, genau, auch für so, wer weiß, was in Zukunft noch so an Dingen kommt. Machst du Wildcard und dann wird das alles erfasst.
Ja. Ach, und das könnte auch so eine super Checkbox beim Lockout sein. Normalen Lockout oder Lockout mit Atomisieren. Also hast dich irgendwie eingeloggt auf irgendeinem Rechner, der nicht deiner ist. Hast du das im privaten Fenster aufgemacht? Nein, und das merkst du erst hinterher.
Ja. Nee, stimmt. Genau. Ja. Hast recht. Auch eine gute Idee.
Super. Also noch besser ist natürlich, wenn man sich nicht einloggen muss, aber wenn schon.
Aber man muss dann auch das Cookie-Consent immer wieder wegklicken.
Ich weiß nicht, warum wir zwei, Shep, als jetzt so Macher von Internetseiten, noch nicht an Laternenpfählen hängen.
Wieso?
Ja, wir sind ja von außen nicht zu unterscheiden von den Leuten, die alles mit Werbung und Cookie-Bannern vollknallen. Was machst du? Ja, ich schreibe den ganzen Tag JavaScript. Ja, Kopf ab, klar. Mhm. Ich verstehe nicht, warum die Normies uns noch laufen lassen.
Tja, weil wir uns einfach verstecken vor denen. Du nicht, dich kann man auf der Konferenzbühne.
Irgendwelche Bühnen, also ja. Bei mir kannst du auch sagen, gluck, gluck, das war's mit dem Blutinhalt jetzt für dich.
Ja.
So, nichts leichter als das. Ich frage mich auch, warum die das nicht machen. Egal. So, machen wir noch eine letzte Lightning Round mit lustigen Features in CSS und JavaScript und hast du nicht gesehen machen?
Machen wir. Genau, das Erste, was wir hier haben, ist
Random-Funktion in JavaScript, in CSS kriegst du halt eine Random-Zahl raus.
Ja, genau, eigentlich ganz
gut.
Ja, wenn man, weiß nicht, einen Sternhintergrund mal machen möchte oder, weiß nicht, wofür würdest du es noch benutzen? Vielleicht Partikeleffekte?
Ich wollte gerade sagen, so Animationen, wo du halt irgendwie sagen musst, du sollst halt in irgendwelche Richtungen fliegen.
Mhm.
Ist halt nicht unmöglich,
ja.
So ohne so eine Random-Funktion, aber es ist halt extrem schwierig, weil man halt irgendwie sich seinen eigenen Zufalls- oder Pseudo-Zufallsgenerator bauen muss, indem man irgendwas modulo irgendwas anderes nimmt, aber wo nimmt man die beiden anderen Werte her? Alles extrem schwierig und mit einfach random ist besser.
Genau, also ich glaube, früher hat man dann, ich weiß nicht, hat CSS oder SAS, hat das eine Random-Funktion? Das weiß ich gar nicht, aber da ist man dann...
Selbst das ist ja auch nur so mittel-random, weil das ja halt eben dann vorgerechnet ist. Ne? Im Idealfall ermittelst du es ja aus irgendwelchen Quellen.
Ja.
Ne? Und das ist halt im Idealfall so das DOM drumherum, aber auch das ist ja nicht besonders einfach. Oder ist das auf einmal einfacher geworden, Shep?
Nein.
Ich dachte, dieses Tree-Counting macht genau das.
Ach so, diese Steilvorlage habe ich natürlich nicht verwandelt. Genau, es gibt noch Tree-Counting-Functions, das sind ist dann sowas wie Sibling-Count und Sibling-Index. Da hatten wir auch mal ganz kurz mit dem Adam Argyle vor ein paar Wochen gesprochen drüber, dass man eben die quasi Kind-Elemente, die auf gleicher Ebene sind, durchzählen kann und dann eben diesen Index nutzen kann, um den in Math-Funktionen weiter zu verarbeiten oder, keine Ahnung, sowas wie einen List-Counter zu machen, wofür es ja die Counter schon gibt, aber so theoretisch könnte man es damit auch machen. Und man kann auch eben den Sibling-Count abfragen und könnte dann vielleicht andere Layouts anwenden oder also in einem bestimmten Kontext. Ja,
ja.
Sicherlich nicht unpraktisch.
Genau. Und der Counter ist ja tatsächlich, da kriegst du ja keine Zahlen raus, die du mit Calc irgendwie verarbeiten kannst. Das ist ja irgendwie alles so String-Krams, ne?
Doch, das geht. Ja, genau.
Ne, wir hatten doch mal was.
Ja.
Irgendwas war da. Naja, jedenfalls, wenn wir jetzt richtige Sachen kriegen wie Zufall. Pass auf, wir kriegen in CSS die Möglichkeit, zufällige Zahlen zu erzeugen und wir kriegen in JavaScript die Möglichkeit, Sachen zu addieren. Das ist Fortschritt.
Yes.
Jawohl.
Ja, es sind die einfachen Dinge im Leben.
Nicht wahr? Die weniger einfachen Dinge im Leben sind zum Beispiel URL-Patterns. Wenn man sich seinen kleinseitigen Router selber baut, ihr kennt das, muss man sich da halt irgendwie selber seinen URL-Parser rausmachen, dass man irgendwie sowas schreiben kann wie foo.com/books.id und braucht er halt eben nicht mehr, weil es mittlerweile Webstandard URL-Pattern-API kann man halt wunderbar solche Kisten mitmachen und da kann man halt, wie gesagt, seinen kleinseitigen oder wahrscheinlich auch serverseitigen Router mitbauen oder man kann halt eben das ganz allgemein zum Parsen in Anführungszeichen von URLs verwenden.
Ja. Sehr cool. Ist jetzt in Firefox gelandet und in Safari 26 und damit, glaube ich, in allen Browsern.
Genau, und alle können das. Die können einem halt, wie gesagt, dann so sagen, jupp, ist irgendwie der Subpfad Books mit der ID 42 und passt halt eben sonst auch noch so anderen lustigen URL-Krempel raus, wie zum Beispiel welcher Host-Protokoll-Port, der übliche Kram halt.
Ja.
Also wundert man sich halt, warum gab's das vorher nicht?
Gute Frage, ja.
Jetzt gibt's das. Voll gut.
Ja. Genau, und ich erinnerte mich auch, dass das eben in so diversen anderen APIs, die was mit URLs zu tun haben, auch hineinwandert, so als Primitive. Aber ich erinnerte mich dann leider nicht mehr, welche das war, wo ich das gesehen habe. Aber genau.
Ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn man jetzt wirklich so einen Standard-Pattern-Syntax hat, die ja auch vorher schon de facto Standard war.
Ja.
Also, ne, gibt's bestimmt irgendwo, haben wir nur vergessen.
Genau, dann hat der Firefox was Interessantes Neues in CSS gebracht, nämlich die Doppelpunkt-Heading-Pseudoklasse, die alle Headings, egal welchen Levels, gleichermaßen erfasst. Auch nicht unpraktisch, würde ich sagen. Mal gucken, ob das dann in allen Browsern landet. Also ist jetzt so, ist nicht unbedingt nötig, aber ist irgendwie dann schon praktisch, weil sonst musst du ja so quasi is, Klammer auf, H1, H2, H3 und so weiter machen, geht auch. Aber so ist vielleicht dann irgendwie noch netter.
Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass BAM das Problem auch ganz gut löst. Und dann hast du halt nicht irgendwie, ist das jetzt irgendwie ein quasi Klassenselektor, dann muss ich ja meinen anderen Selektor länger machen, bla Keks.
Ja.
Aber ich denke, für viele, die das halt eben nicht so durchziehen, ist das dann trotzdem eine super Erleichterung. Also, gib mal ruhig rüber.
Ja.
So, Field Sizing in CSS macht, dass meine Text Area automatisch größer wird, wenn ich reintippe.
Genau, ich glaube, das gibt's oder gab's nur in den Chromiums. Und wir haben es in der Tech-Preview von Safari gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das dann in Safari 26 gelandet ist. Ist noch nicht drin. Genau, und mit wie sieht es bei Firefox aus? Der hat es auch noch nicht. Der hat das, aber... Nee, hat er nicht. Gibt nur einen Bug
hat dafür. Er nicht. Aber egal, ist ja was möglicherweise, also eine Text Area scrollen ist jetzt nicht die größte Zumutung.
Nee, man hat ja immer diese Anfasser unten rechts, auch wo man die dann irgendwie größer ziehen kann, wenn man möchte.
Genau. Ist halt ein nettes Extra, das man einbauen kann, wenn man will.
Ja. Genau, da haben wir was dann Großes.
Das große Thema, das wir beide sagen, das darf noch ein bisschen nachreifen, ehe wir uns reinfressen.
Ja. Anchor Positioning.
Anchor Positioning. Also im Prinzip nicht Position absolut, Top Left hast du nicht gesehen, sondern A-Element klemmt dich an dieses andere Element dran, Offset hast du nicht gesehen. So ungefähr.
Mhm. Ja, da kann man.
Klingt einfach, ist sehr viel komplizierter, aber das ist so grob die Idee, ne?
Genau, also die Demos, die haben wir ja wahrscheinlich alle schon gesehen. Also gibt es schon echt ein paar coole Sachen, sowas wie irgendwie das in einem Menü möchte man ja gerne vielleicht, dass so der selektierte Menüpunkt vielleicht unterstrichen ist und wenn man dann das nächste anklickt und die Seite scrollt dahin, dass das dann eben nicht so ruckartig dann markiert wird, sondern dass vielleicht der Strich darunter dahin wandert und den könnte man mit Anchor Positioning eben an diese Menü-Links zum Beispiel koppeln und kann dann die Anker, also das Referenzelement wechseln und das eben animieren. So,
ja.
Das geht. Oder ich habe auch gesehen, so diese, wenn du so Flussdiagramme machst, wo so Pfeile von einer Box in die nächste gehen und so, das haben auch Leute dann eben mit Anchor Positioning mit quasi zwei Ankerpunkten gemacht und das ist schon cool. Also so undenkbar früher in CSS.
Ja, das hat man früher halt eben mit großem JavaScript-Aufwand gemacht und wenn das dann irgendwie nicht komplett ruckelig war, war man sehr beeindruckt.
Mhm.
Und das wird dann damit wieder schön einfach. Das heißt, dann fällt es wieder außer Mode und wir machen ja jetzt eh bald alle Liquid Glass.
Korrekt.
So, und dann gibt es ja noch den großen Formkreis von Scroll-Driven Animations im weitesten Sinne.
Die jetzt auch in Safari 26 gelandet sind, ne?
So ist es. Ne, das typische Ding, man kennt das halt auch von irgendwelchen sehr fancy Produktseiten. Je weiter ich runterscrolle, umso mehr dreht sich das iPhone, das da auf dem Bildschirm ist. Ohne halt eben mit JavaScript darum zu friemeln, sondern das halt eben auch deklarativ per CSS mit den Sprachmitteln von Animation.
Ja, genau. Leider auch noch nicht in Firefox. Aber ich weiß gar nicht, wir hatten ja mal kurz über Interop gesprochen, ob das,
also
war das?
Im Firefox ist es drin, aber hinter einem Flag.
Ah ja.
Also es ist noch nicht reif, aber es ist zumindest da.
Mhm. Ich guck mal gerade, was in Interop 2025 drin ist. Also wir hatten es ja eingangs erwähnt, dass es da Dinge gibt, wo die Browserhersteller gesagt haben, das kriegen wir, da arbeiten wir dran, dass wir das alle in unseren Browsern bis Ende 2025 drin haben. Genau, das Anchor Positioning drin. Also insofern keine Überraschung, dass es irgendwann hier in unseren Neues in Browsern Sendungen auftaucht. Genau, URL-Pattern ist da auch drin. View Transitions ist auch drin. Genau, Scroll-Driven Animations nicht. Genau, das heißt aber, dass View Transitions auch bis Ende des Jahres idealerweise im Firefox sein werden.
Ja. Also halt die Same Document, nicht die Cross-Document-Dinger, ne?
Ja. Genau, die ist ja nochmal ein eigenes Ding.
Ja.
Ja, cool.
Aber gut. Ja, ja, vor allen Dingen gut finde ich, dass wir dann wirklich auch Add Scope dann am Ende überall drin haben.
Ja, ne?
Weil dann kann man nämlich wirklich hingehen und kann das machen, was du eh schon die ganze Zeit tust, nämlich sagen, der ganze kleinseitige Web-Component-Bullshit kann mir mal gestohlen bleiben. Machst du einfach ein Template, machst ein Script-Tag rein,
ja.
Document, Current Script, Parent Element, da hängst du einen Event-Listener drauf, Ende aus Mickey Mouse, machst einen Style-Block rein, machst du Add Scope um alles drumherum und dann hast du 90% von dem, was du von deinem Fancy-Komponenten-Modell brauchst, für nix, für null, für nada.
Ja, und du lädst vielleicht dann auch weniger CSS, zumindest so in der klassischen Machart, ne, bei den SPA- Frameworks wird das ja auch alles immer so gebundelt, dass
das ist komplett anderes. Das ist ja, also du brauchst bei diesen Single-Page-Application-Frameworks, du würdest ja am Ende notwendigerweise das gleiche Template und die gleichen Styles und das gleiche Skriptzeug schreiben.
Mhm.
Weil du hast endlich viele Elemente, die du stylen willst, endlich viel Interaktion, die du umsetzen willst. Und du schleppst halt immer eine, wie auch immer, geartete, stützende Runtime mit dir rum und die wird halt eben ersetzt.
Mhm. Ja, aber es ist trotzdem Quatsch, was ich erzählt habe, weil wenn du die Styles direkt in einem Element drin hast und du hast von den Elementen 100 Stück, dann würdest du ja auch 100 Mal diesen gleichen Style shippen. Das wäre dann irgendwie auch nicht ideal. Na, nee, ja.
Na. Ja und?
Egal, aber wir haben auf jeden Fall ganz viele tolle neue Sachen zum mit rumhantieren. Ich bin sehr zufrieden. Ich fülle auch immer aus hier bei den State of irgendwas, wenn es nicht gerade State of JS ist.
Ich wollte es gerade sagen, du kannst mir nicht erzählen, dass du diese Umfrage ausgefüllt hast, wenn ich schon nach der dritten Seite aufgegeben habe.
Ich habe die aufgemacht
weil
und
mir
hab
das
nur gedacht, so, nee, ich mache die wieder zu. Das ist also alles so sehr esoterisch. Nö, aber bei den anderen, so HTML und CSS, da schreibe ich auch immer rein, da kommt immer am Ende die Frage, wie zufrieden bist du eigentlich so mit allem? Dann schreibe ich immer rein, passt, alles cool. Also, ich finde, ist auch so. Also, es gibt immer irgendwas, was man machen kann, aber so im Großen und Ganzen ist schon ganz, ganz nett.
Ja, absolut. Ich sehe halt auch komplett ein, ich könnte stundenlang lamentieren, aber ich sehe halt eben auch ein, dass ich da exakt nicht der Normalfall bin und dass meine ganzen Probleme sich ausschließlich, dass die ihre Ursache in mir haben, weil ich halt eben unvernünftiges Zeug auf unvernünftige Weise gerne machen möchte, weil ich das so für richtig halte.
Ja.
Aber die normalen Menschen sind, glaube ich, wirklich sehr gut von dem bedient, was der Browser so liefert. Ja. Das Problem ist halt immer, dass sie alle mit einem riesigen Rucksack, einem JavaScript-Framework auf die Welt kommen.
Ja.
Und wenn man sie davon befreien könnte,
na, vielleicht kommt
hätten
das
sie
ja
es noch besser.
Genau. Und so generell bei so Features, da finde ich halt auch oft, also, ich weiß nicht, Container-Queries wollten alle haben.
Ja.
Sehe ich die so oft? Ich weiß es nicht. Also Scroll-Driven Animations, alle geil drauf. Gibt's die? Werden die so viel benutzt? I don't know. Gleiches gilt hier für dieses neue Layout-Dings, was irgendwie, Masonry.
Masonry, ja.
Also das braucht kein Schwein, ja, aber alle machen da jetzt Druck, dass das irgendwie kommt. Ich finde, das passiert ja häufig. Also, dass so diese ganz großen Dinger, wo ganz viele User sagen so, boah, ich brauche das unbedingt, sonst sterbe ich auf der Stelle und dann kommt's raus und ne, keiner benutzt es.
Du, Shep, wir sind ja nun auch schon ein bisschen länger dabei, aber du erinnerst dich an, was wir damals für einen Aufriss betrieben haben, um runde Ecken zu kriegen.
Mhm. Ja.
Ja.
Und dann kam,
Border Radius.
Design.
Genau. Und das ist ja irgendwie auch logisch, ne? Du hast irgendwie so ein Pattern, das ist halt populär, weil Herdentrieb hast du nicht gesehen. Und dann wird es halt wirklich so, dass jeder Honk das hinkriegt,
ja,
indem man einfach Border Radius dran klatscht. Natürlich will er dann keiner haben.
Mhm.
Ne? Das verliert ja instantan seinen Wert. Und das wird mit Masonry so sein. Das ist mit diesen Scroll-Driven Animations so. Das war halt krass, als du dann halt irgendwie so, wenn du auf eine Apple-Produktseite gegangen bist, du dieses Scroll-Driven Animation hast, die sie halt eben mit mehreren Gigabyte JavaScript umgesetzt haben. Aber weil das halt sonst keiner gemacht hat, weil das halt eine unvernünftig krasse Aufgabe war, so beeindruckend, ne?
Ja.
Früher war es beeindruckend, dass du von einem Kontinent zum nächsten geflogen bist. Jetzt denkst du dir, blah, anstrengend, habe ich genug Akku, hast du nicht gesehen.
Mhm. CO2-Fußabdruck.
So, lauter so Sachen. Mhm. Ne? Und das ist halt auch normal und in Ordnung. Und ich sehe halt auch nicht, dass diese Sachen verwendet werden, aber tatsächlich ist mein Ausschnitt der Realität, den ich halt bespiele, primär dadurch bedingt, dass die halt eben so teilweise in einer Welt der 2010er festsitzen, weil halt eben das ist, als die ganzen Frameworks in so die Welt gekommen sind.
Ja.
Und ja, die können in Angular auch View-Transitions anschmeißen, aber dann kriegen sie halt View-Transitions in Angular statt View-Transitions von einfach instantan geladenen Webseiten, die einfach per HTTP-Cache sofort bei ihnen da sind.
Ja.
Und wo man halt einfach mal ein paar Megabyte JavaScript wegtun könnte.
Ja. Naja, mal gucken. Also, ist halt auch die Frage, ne, so belohnen User so Seiten, die das nicht machen oder nicht? Also, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Also, so
auf dem
Blatt Papier ist ja irgendwie weniger JavaScript benutzen immer besser. Aber, sag mal, merkt der Normal-User das dann oder stimmt er auch mit seinen Füßen ab? So, indem er eben zu anderen Seiten geht oder sagt
die anderen so. Sind genauso. Also, es ist ja nicht so, dass es eine Alternative gäbe. Mhm. Ich würde ja schon behaupten, wir hier und zum Teil auch die geneigte Hörerschaft sind ja schon so ein bisschen die Exoten in der Welt heutzutage.
Mhm.
Ja, also entweder die Exoten oder also die übrig gebliebenen Reste, die Rentner, die da kurz vor der Verklappung sind.
Ja, ich hatte heute auch aus Spaß irgendwie, also wo wir es gerade von der State of sonst was hatten, also in der, die wird ja gesponsert auch von irgendwie Tokyo Devs oder so oder Devs Tokyo. Das ist so eine Plattform, wo man irgendwie als Nicht-Japaner mal gucken kann, was haben die denn für Jobs so in Japan für Remote auch.
Mhm.
Und da gibt's dann eben so JavaScript-Engineer und dann gab's auch Frontend-Engineer oder Frontend nur. Und dann dachte ich, ja, JavaScript-Kram, so View-Dings und Bums.
React.
Ich setze mal den Filter auf Frontend und das war genau das Gleiche. Also das, da gab es irgendwie nie irgendein Dings, wo HTML oder CSS eine Rolle gespielt hat.
Ja. Naja, weil das halt eben, also ich bezeichne so ein Framework ja immer als so eine Art Linse oder Membran, durch die man halt eben die Realität manipuliert oder wahrnimmt.
Mhm.
Und dann gibt es halt eben kein CSS oder HTML, maximal halt eben als Compiler-Output, weil das halt eben aus dem SSR rausfällt, oder CSS als Hindernis. Also die .NET-Konferenz, die ich letzte Woche bespaßt habe. Letzte Woche. Aber ja, so hier, guck mal hier, View-Transitions. Kannst einfach HTML-Seiten haben. Aber dazu müsste man ja in eine Welt erstmal rein navigieren, in der man einfach HTML-Seiten rausrendert.
Ja.
So, und du bist halt maximal weit entfernt, um das zu machen. Du kannst halt dann diese SPA-View-Transitions machen. Aber was für mich ja da eigentlich der Benefit ist, ist ja viel mehr, dass du halt einfach in so ein appigeres Feeling reinkommen kannst, ohne diesen ganzen Aufbau haben zu müssen, ohne diese ganze Infrastruktur haben zu müssen. Du könntest wirklich wie der letzte Barbar langweilige HTML-Seiten rausballern, so die maximal im Cache persistieren, und dann streuselst du ein bisschen CSS drüber, und dann bist du zu 80% da für 10% des Aufwandes. Das ist ja eigentlich der Deal.
Mhm.
Aber du hast halt ein so großes Delta zwischen dem, wo wir jetzt sind, und da, wo wir hin müssten.
Ja.
Ne? Der React-Mind-Virus hält dich halt davon ab, überhaupt sich eine solche Welt vorzustellen. Ist so ein bisschen mein Verdacht.
Ja. Ja, vielleicht.
Ne? So, Komponentenmodell. Okay, ich brauche mein Komponentenmodell, um alles irgendwie in eine Komponente zu quetschen. A, brauchst du das nicht. B, könntest du das so machen, wie der Shep das tut. So, gilt auch als Komponente, aber diese Abwehrreaktion, die dann da rauskommt. Aber das ist ja dann, das ist ja alles voll Oll und das ist ja nicht mal dieses und jenes und solches.
Ja, so, ja. Das ist irgendwie eine Parallelwelt, die existiert und wo die Dinge einfach grundsätzlich ganz anders angegangen werden.
Jo.
Also ich glaube, dass es auch schon viele Leute gibt, die das so machen wie wir. Also es ist ja auch immer noch wahnsinnig viel PHP im Einsatz und alles. Also es spricht halt nur keiner
darüber. Hörst du ja nichts.
Genau.
Da dreht ja keiner drüber. Das ist ja langweilig. Wenn du halt nicht die neueste React-Version beklagen kannst, ist das ja, ne?
Ja.
Auch so ein Ding. Ich bin ganz bei dir und das vergesse ich ja auch immer wieder, habe ich ja gerade auch getan, dass halt eben wir ja nur die wahrnehmen, die wir halt wahrnehmen.
Mhm.
Und die halt nicht über die Konferenzen springen, sondern weiterhin sagen, yes, jQuery 4.0 steht vor der Tür. Hm, die gibt's halt.
Ja. Cool.
So, jetzt schaffen wir es aber trotzdem, nicht mehr trotz des letzten Schwenks noch irgendwie die 2 Stunden voll zu kriegen.
Meinst du nicht? Nee, dann
nö.
Ist das auch okay, ne? Auch
nicht. Ja.
Ja, super. Nee, aber war viel, aber hat auch wieder Spaß gemacht. Gefällt mir immer gut. Sind ja unsere Aufgüsse eurer, also Stefans und deiner TypeScript-Revision. Nur, genau, dass wir dann so eher bei der Webplattform rumwurschteln.
Gleiche Gesprächstherapie, aber ohne Compiler.
Genau. Vielen Dank.
Ja, ich danke. Ich habe sehr vieles gelernt und mitgenommen und aufgeschrieben,
ja,
und muss jetzt
auch mal
ausprobieren.
Sehr cool. Genau, das ist ja auch immer der tolle Nebeneffekt, ne? Wir lernen ja immer voneinander. Das ist echt super. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer, die es bis jetzt ausgehalten haben. Wenn ihr Feedback habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Auf der Webseite ist alles verlinkt. Unter anderem treiben wir uns in einem Community-Slack rum und lässt dann auch mal über den State of JS. Ja, und dann hören wir uns nächste Folge wieder. Und ich freue mich ja auch auf eure Folge, die ja noch kommt, wie ich gelernt habe, laut Release-Plan über React.
React, Heilsbringer oder Höllenmaschine, genau.
Ja, sehr gut. Alles klaro. Dann bis dann.
Bis dann. Dankeschön. Tschüssi.
Tschüss.